Okay.
Max, wir müssen reden.
Ach.
So.
Und es basiert darauf, dass ich nie eine Antwort darauf habe. Und cheers.
Prost.
Hallo Felix.
Felix. Tag. Schön, dass du da
Warum
bist.
Warum müssen wir denn reden? Wir können doch einfach auch reden.
Wir können auch Bier trinken.
Zwang.
Nein, das ist schon ein gewisser Zwang. Also Max und ich jedenfalls, wir müssen reden.
Das ist ein Bedürfnis, ansonsten würden wir es nicht tun.
Genau. Also, weil das hat ja gar keinen anderen Zweck,
eigentlich
diesen Podcast
uns, ja,
zu machen, außer dass halt tatsächlich unser Mitteilungsbedürfnis existiert.
Bei uns ist, wir vergessen ja immer Gäste vorzustellen, bei uns ist heute Felix Schwenzel, das Urgestein des Internets.
Hast du auch einen Blog?
Direkt, ja, ich habe auch einen Blog, ja.
Wirres.net. Direkt zwei Hardcore-Komplimente vorneweg. Michi hat, als wir uns gerade kennenlernten, also nicht während wir uns kennenlernten, aber kurz nachdem wir uns kannten, hat er mal gesagt, dass er dich für den besten deutschen Blogger hält, wo ich auch nach längerer Überlegung es sind mir ein paar Kandidaten eingefallen, die in die Richtung kommen, aber ich würde dich schon mal mindestens in der Top 3 sehen auf jeden Fall. Und meine Freundin meinte eben gerade, jetzt muss ich aus dem Internet erfahren, dass der DippelX bei uns zu Hause ist. So, also die war richtig ein bisschen aufgeregt.
Ja, die hat auch schon mal gespendet für mich, hat mir 10 Euro gespendet, einfach so, habe ich mich auch sehr drüber gefreut.
Stimmt, das kommt nicht oft vor, ne, so Spenden.
Ja. Ich habe auch übrigens eine Spende gekriegt, vor die ich mich ganz herzlich bedenken will. Beim letzten Podcast habe ich ja irgendwie über meinen kaputten Digitalfuhrpark erzählt.
Ja.
Und da hat jetzt mich jemand einfach angeschrieben und hat gesagt, hier, ich würde gerne dafür spenden.
600 Euro.
Ja, und...
Echt?
Nein, nicht 600 Euro, der hat 50 Euro gesagt, aber immerhin.
Oh, 50 Euro,
das ist richtig krass. 50 Euro ist richtig krass. Jetzt habe ich natürlich die Namen hier nicht immer parat.
Kann ja jemand so ein Better Place-Projekt draus machen.
Better Place,
ich gehört,
genau. Das war, ich habe da nur gute Erfahrungen mitgemacht. Holger Frey, ich bedanke mich sehr herzlich für die Fuhrparkspende. Sie wird demnächst wahrscheinlich in meinen neuen Monitor fließen, neuen Laptop-Monitor.
Aber es ist auch toll. Also wenn man was gespendet kriegt, vergisst man denjenigen, der einem was gespendet hat, nie wieder. Also so kann man tatsächlich auch, wenn man irgendwie mal sich auf sich aufmerksam machen will,
das stimmt,
einfach mal spenden.
Jemand hat, ich weiß leider nicht mehr.
Weil ich ja auch sofort den Namen gerade.
Du wirst jetzt den nie wieder vergessen.
Genau. Naja, außer bei Flatter, da erfährt man ja nie, wer gespendet
doch,
hat.
Ja, doch, das sieht man ja schon.
Das sieht man?
Ja. Kann man Opt-in machen, dass man seinen Namen hinterlässt.
Ach, genau. Ernsthaft? Das geht ja mittlerweile?
Mhm. Schon von Anfang an eigentlich.
Schon lange, ja.
Ach so, dann.
Aber es ist default-mäßig deaktiviert.
Ah.
Eigentlich, ich finde es macht Sinn, dass eigentlich auch obwohl ich jetzt so Post-Privacy bin ich tatsächlich, macht das Sinn, diesen Namen zu deaktivieren, weil. Oder das Anzeigen des Namens, weil die Anonymität des Gebens finde ich gerade den Reiz daraus, weil es halt dann tatsächlich ein reines Geben ist und nicht ein, guck mal, ich gebe dir, damit mein Name bei dir in der Timeline auftaucht und du mich jetzt toll findest oder so, sondern halt, dass dann wirklich diese Geste des Geschenks, ne, dann erst so richtig.
Des anonymen Geschenks.
Genau. Das anonyme Geschenk ist das einzige echte Geschenk, weil ein Geschenk, das sozusagen keinerlei Gegenidee sozusagen braucht. Das muss eigentlich anonym sein.
Ich habe mal das für eine Weile auch deaktiviert, weil ich dachte, ist ja vielleicht besser, dass, so wie du auch deine Überlegung so ähnlich, dachte ich es auch. Und ich habe für WikiLeaks gespendet, dachte ich, da kommt das FBI, wenn die sehen, dass ich ein WikiLeaks-Unterstützer bin. Weil der Schwenzel, der hat 15 Cent gespendet.
Das kriegen die sonst nie raus. Also ja. Dieses FBI, wenn
da
nicht... Hoffentlich steht das in der Timeline drin. Oh, mein Mist. Na gut, na dann tschüss.
Aber ich habe es dann eigentlich nach einer Weile wieder aktiviert, weil ich es irgendwie besser finde, zu sehen, wer mich geflattert hat. Und da möchte ich auch, dass die anderen das sehen.
Das ist lustig. Ich habe da bisher noch nie drauf... Also ich muss es ja auch schon mal gesehen haben, aber... Keine Ahnung, ich habe das bisher noch nie wahrgenommen. Ich nehme immer nur die Summen, die am Ende stehen, wahr. Das ist der größte.
Also auf der Dashboard-Seite von Flatter, ne, das ist also das, was du siehst, wenn du dich einloggst, da siehst du eine Timeline von allen reinkommenden Flatter-Klicks und dann siehst du da relativ häufig auch irgendwelche Usernamen.
Also ich sehe da immer nur diese Fotos bei diesem Flickr.
Nein, Flatter.
Nein, ja, Flatter, okay. Ich guck mal. Someone, ach doch, hier stehen ja tatsächlich
genau,
Someone, Namen. Someone
ist halt anonym. Dann.
Genau. Someone ist anonym.
Dieser Someone hat mir echt total, auch viele
Sachen. Habe ich jemand einen totalen Blödsinn erzählt?
War auch interessant, du spendest 15 Euro im Monat.
Das ist genau.
Meine Summe ungefähr.
Ich hatte schon mal mehr.
Nur auf 20.
Und...
Aber deine Einnahmen sind auch nicht schlecht.
Ja, zeig mal.
Die Einnahmen?
Das würde mich sowieso mal interessieren. Weil das ist ja alles so wie
im ja, wir können mal neues Equipment hier kaufen.
Haben wir jetzt,
186 ne? Euro, durfte ich das sagen?
Nee, aber jetzt. Nee, Quatsch, was ja.
Können wir mal wieder. Also das letzte Mal nur 74 Euro.
Ich habe ja das Gefühl, dass so dieses ganze Superfuff und so und dieses ganze Auto-Flattern, über das wir ja sowieso reden wollten,
stimmt, Flatter.
So eine Zahlen ja durchaus ein bisschen reduzieren drin könnte.
Total. Also ich habe es jetzt letzten Monat aktiviert, diese ganzen Dienste, also dass ich sozusagen, wenn ich ein Instagram-Bild favoritisiere, dass das ein Flatter gibt, dass ich ein Sternchen im Google Reader gibt, ein Flatter. Und das ist bei diesem einen Dienst, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, der macht das halt auch nachträglich. Das heißt, ich hatte irgendwie 500 Flatters im letzten Monat, weil der die halt sozusagen auch rekursiv gemacht hat. Das war dann halt ein bisschen für den Arsch, irgendwie 1 Cent pro Nase zu spenden. Aber diesen Monat wird das, glaube ich, besser. Und vielleicht erhöhe ich es auch wieder ein bisschen. Ich finde, das halt, das hat wieder neues Leben so ein bisschen reingebracht in diese Flatter-Geschichte, dass man sozusagen leichter flattern kann. Und auch ganz schön finde ich, das ist auch relativ neu bei Flatter, dass man mit einem Meta-Tag auf der Seite sich sozusagen maschinenlesbar mit Flatter ausstatten kann. Das
stimmt, dann ist, wenn man diese Erweiterung drin hat.
Genau, wenn man die Erweiterung drin hat, dann kann man einfach ohne den Button zu klicken trotzdem flattern. Das finde ich auch.
Ich hätte ja gerne mal, dass das sozusagen, wenn ich länger als 30 Sekunden auf einer Seite drauf bin, dass das dann automatisch geflattert
wird. Das ist ja so Kaschingel-Dings, ne? Also Kaschingel war ziemlich zeitgleich gestarteter Dienst. Auf jeden Fall habe ich ihn zur gleichen Zeit wahrgenommen. Und da ist es halt tatsächlich so, dass es dann so ein Browser-Plugin ist und wo du halt gerade bist. Und wenn derjenige halt auch einen Kaschingel-Account hat, dann wird da halt automatisch eine Transaktion gemacht.
Aber auch wenn er keinen hat, dann wird er angesprochen von denen irgendwann und dann sagen die, du hast hier 10 Cent auf deinem Konto liegen, die kannst du jetzt abholen. Also, weil ich Kaschingel irgendwie lange ignoriert habe und dann irgendwann halt Mails gekriegt habe, hier, du hast Geld und melde dich doch mal an und claim das doch mal.
Ich habe kein Kaschingel-Geld. Ich krieg da immer nur von Tim Pritlauf Hinweise drauf. Hey, du lässt hier Geld rumliegen, weil ich, weil irgendjemand mein Insta auf einem Instagram-Account.
Das ist jetzt wieder Flatter.
Das geflattert hatte.
Superfuff oder
genau, irgendwie so ein dieser Dienste.
Ich habe das auch alles gesunkt. Ich habe jetzt überall, ich habe jetzt bei Instagram und bei Twitter habe ich jetzt Google Reader benutze ich gar nicht mehr leider.
Warum nicht?
Weil, ja, ich habe da jetzt gerade drüber geschrieben. Ich hatte mein Medienmenü, da wirst du auch erwähnt.
Ja, habe ich gelesen. Genau. Aber ich habe nur das gelesen, wo du mich
erwähnt hast. Es geht mir auch so. Ich gucke auch immer irgendwie so, krieg mal so Google Alerts und dann lese ich halt die Artikel.
Alles gelesen.
Und dann immer nur den Absatz irgendwie, wo ich erwähnt werde. Habe ich, ja.
Nee, ich, ich finde Google Reader nach wie vor ganz großartig. Also es ist nach wie vor meine Hauptanwendung überhaupt auf dem iPad und ich glaube so auch den ganzen Tag über. Ich bin ja da eher so ein bisschen Twitter-abstinent geworden. Das ist ja so eher das, was bei mir gerade runter leidet, so unter dem Zeitmangel, dem Allgemeinen.
Also bei mir fließt alles in Google Reader rein. Auch die meine Lieblings-Twitterer, die taucht dann jeder Tweet von denen auf im Google Reader. Irgendwie sind 600 Quellen, die ich da drin habe oder vielleicht sogar noch mehr.
Okay, das ist viel.
Immer was los.
Das ist viel. Und die liest du dann auch alle brav ab, oder?
Nein, also man kann ja relativ gut, also auch im Webbrowser, sowohl auf dem Laptop mache ich es im Browser und auf dem Handy mit Reader, Doppel-E, kann man ja relativ schnell durchzappen, wenn es uninteressant ist. Aber im Prinzip lese ich schon alles durch, ja. Also es ist nicht so dieses Mark all as read, mache ich weniger.
Also das so pro Tag klingt so nach in Richtung 1000, also steht ungefähr, da mal eine 1000.
Ja, ungefähr.
Da braucht man schon eine ganze Weile für, ne?
Oder 2 Tage Urlaub sind dann 2000.
Ja, da machst du dann auch schon Mark all as read.
Dann mache ich das schon
mal. Okay, da bist du ein noch schlimmerer Junkie als ich. Also bei mir, ich weiß nicht, wie viele Quellen ich da habe.
Also mich macht diese Zahl völlig wuschig. Ne? Das ist genau der Grund, das habe ich auch geschrieben, warum ich keinen RSS-Reader oder warum ich aufgehört habe, den RSS-Reader zu machen. Ich habe halt tatsächlich, ihr habt ein sehr viel geregelteres Leben als ich. Meins ist immer jeden Tag irgendwie völlig anders und deswegen habe ich halt nicht, kann ich mir nicht so ein Ritual machen. Also man braucht, glaube ich, für einen Reader braucht man irgendwie so ein Ritual von einer halben bis einer Stunde, die man halt sich irgendwie auch Zeit nimmt.
Oder 8 Stunden halt.
Oder 8 Stunden. aber irgendwie so ein geregeltes Ritual, finde ich. Und ich habe dieses psychologische Problem, dass diese komische, bescheuerte Zahl, die dort steht, mich irgendwie innerlich völlig unter Druck setzt. Und ich habe dann irgendwann, starte ich dann meinen Reader nicht mehr, weil ich Angst habe, dass mein Reader schlecht über mich denken könnte, weil ich ihn so lange nicht geöffnet habe. Und je größer diese Zahl wird, die dahinter dann steht, desto mehr glaube ich, dass er mich hasst. Ja?
Okay.
Und das geht mir übrigens bei Mails auch so. Ne? Also ich kann es nicht haben. Ich kann es nicht haben, wenn man auf meinem iPhone oder auf meinem Rechner oder was weiß ich, da halt das Mail-Symbol irgendwie eine Zahl anzeigt.
Das stimmt, das geht mir auch
kann
so.
Kann ich nicht. Ich habe da eine Zero-Item-Schwäche.
Ja, das ist bei mir auch. Also bei mir ist es meistens so, dass ich, also im Augenblick habe ich noch vom Urlaub noch so 20 Mails, aber bei mir geht es dann so, dass ich manchmal so eine Zeit lang so 3-4 Mails habe, dann weiß ich schon beim auf die Zahl gucken, welche Mails das sind, vor denen ich mich jetzt gerade drücke, die zu beantworten, weil da irgendwie noch was hinten dran hängt und alles ganz kompliziert ist und weiß der Teufel was. Das ist so.
Aber wie macht er das denn bei Twitter? Ich meine, da ist ja noch mehr, was da.
Da steht aber keine Zahl. Das läuft, das rauscht durch und da habe ich kein schlechtes Gewissen.
Aber absolut so nicht. Kannst du das ja auch beim Google Reader sehen. Es läuft und rauscht durch.
Ja, aber da zeigt es mir eine Zahl an, mit einem gelesenen, bla bla bla.
Kannst du ja ignorieren. Also bei Reader kann man die ausblenden.
Echt?
Da kann man die Zahl zumindest aus dem Dock ausblenden. Das ist so.
Gut, dann probiere ich das mit Reader nochmal.
Ich hab mal hier René von Nerdcore, den habe ich mal beobachtet, wie er seinen Feedreader bedient. Mhm. Das ist, also erstens darfst du ihn nicht ansprechen dabei. Also es war so, er saß ja früher hin und wieder mal im Spreeblickbüro mit drin. Und dann so beim so einem Kaffee irgendwie so, ja, mal irgendwie was drüber reden. Das war mit ihm nicht möglich, sondern warte mal, lass mich erstmal 4 Artikel raushauen, dann bin ich ansprechbar. Das war so das Minimum. Und dann hat er so haarfeine Prioritäten. Also er hat so von 1 bis 30 alles durchprioritisiert, in Ordner einsortiert und das arbeitete er dann ab. Und ich glaube, da stand am Morgen schon eine Zahl von 7.000 oder 8.000 einfach so drinne. Und dann fängt er halt oben an und dann ist so das Pflichtprogramm drin und nach unten hin nur, wenn dann ihm sonst nichts mehr einfällt. Und das wird dann auch, glaube ich, regelmäßig als gelesen markiert, einfach ohne weitere Angaben von
Kunden. Hört sich ein bisschen zwanghaft an fast.
Ja, hat ja auch was davon. Also klar, natürlich. Ist das nicht, also muss man nicht, wenn man sowas wie hier Nerdcore-Blog, wenn man davon lebt und eine, ich weiß nicht, wie viele Leser er immer noch hat, so eine 10, 20, 30.000 Leser regelmäßig bei Laune hält im Alleingang, dann muss das doch zwanghaft sein, oder?
Obwohl, ich glaube, Alleingang ist nicht mehr, der hat ja mittlerweile auch ein paar Autoren, die, wenn er mal im Urlaub ist oder ist oder so für ihn schreiben.
Du, ich muss gleich in einer Stunde mal aufs Klo, könntest du kurz mal vorbeikommen und Artikel posten? habe ich mal erzählt von Cory Doctorow, Philipp Albers, der auch mal bei der ZDA oder der bei der ZDA ist oder wie auch immer, der hat die Lesereise von Cory Doctorow vom letzten Buch organisiert, von diesem For the Win heißt das, glaube ich, ne? Das war ganz lustig. Also die Konfiguration war so, dass sie, ich war dann auch hier im Oberholz, war dann irgendwie die Lesung, dass dann halt Cory in der Mitte, dann Philipp, der das moderiert hat. Und dann irgendein Schauspieler, ich habe den Namen vergessen, aber der hat dann die deutsche, also Cory hat dann sozusagen was aus dem englischen Original gelesen und dann hat irgendwie, Philipp hat das moderiert und dann hat irgendwer, der deutsche Autor hat dann aus der deutschen Übersetzung vorgelesen. Ne? Das war dann so diese Lesung. Und so sind die dann halt so ein bisschen rumgefahren und haben dann irgendwie verschiedene Lesungen gemacht und dabei hat dann natürlich Philipp auch den Cory Doctorow ein bisschen beobachtet bei dem, was er so raus hat. Und er haut ja ungefähr so in der Frequenz von Nerdcore halt irgendwie befüllte Boing Boing. Und dann macht er noch irgendwie, schreibt er nebenbei immer noch 1 oder 2 Bücher. Ja. Und dann schreibt er, hat er, glaube ich, noch 5 oder 6 Kolumnen oder so, die er jede Woche befüllt. Und so weiter, also das ist ein Wahnsinn, ne? Und
wann denkt der Mensch?
Ja, ja, genau. Ich frage mich auch. Und der, also das ist
und Philipp kann ja beim Schreiben auch denken, das geht auch.
Und ich glaube, der denkt echt tatsächlich sehr, sehr schnell. Und dann macht er immer die ganze Zeit noch Vorträge und den ganzen Quatsch, ne? Und jedenfalls, der Philipp erzählte, dass wenn er sich mit dem in ein Taxi setzt, dann holt er das Notebook raus, zack, ne? Und wenn es die Fahrt nur 5 Minuten ist. Der tippt dann einfach, macht dann wieder zu und dann gehen sie raus. Und während der Lesungen, ne, wenn der Deutsche liest, arbeitet Cory Doctorow auf der Bühne an seinem Buch weiter, ja.
Das ist mal Multitasking.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt total wumm, wumm, wumm. Da hat er noch Familie und so. Ich weiß nicht, wie das, so eine unglaubliche Textproduziermaschine. Der muss ja auch noch lesen. Das ist unfassbar.
Ein bisschen manisch muss man halt schon, glaube ich, sein, um das im Internet irgendwie Leute unterhalten zu können.
Ja, nicht hier, ja, also schon ganz schön krass, der Typ.
Das ist, ich glaube, das bringt auch viele dann irgendwann mal an den Rand von dem, was gerade noch so geht. Irgendwann ist man halt mal leer geschrieben, ne? Da kann man nichts mehr twittern oder schreiben.
Ja, ich weiß nicht, wie lange man das sowas, ich meine, Cory Doctorow macht das jetzt nicht seit gestern, ne? Also.
Du bist ja schon länger dabei hier.
Es ist wie bei Essen. Ich meine, wenn du gegessen hast, dann bist du satt und du sagst, boah, ich kann nie wieder was essen, aber ein paar Stunden später geht's wieder weiter. Und so ist es beim Schreiben, glaube ich, auch.
Wie glaub nicht, schreiben? Dass man Wir müssen schreiben.
Ja, also es hat sich nie ausgeschrieben oder nie zu Ende gedacht. Ich glaube, es gibt immer wieder was Neues. Und wenn einem nichts mehr einfällt, dann macht man halt einen Google Reader auf und dann fällt einem wieder was Neues ein.
Das ist aber eine gute Überleitung, weil ich habe jetzt gerade dich total gelobt in diesem Artikel, in diesem Medienmenü, dass du so konstant auch bist, ne, in deinem, was du schreibst, das habe ich irgendwie gerade geguckt nochmal. Und du hast in letzter Zeit da auch nur irgendwie deine Links gepostet auf deinem Blog. Also du hast jetzt auch gerade so Sommerpause oder sowas.
Nö, ich meine, Links ist ja auch, die kommentiere ich ja manchmal auch. Meistens zitiere ich nur, aber manchmal schreibe ich auch noch was drunter. Das ist auch witzig, dass die Links überhaupt keinen Impact haben. Also wenn ich irgendwie einen Artikel schreibe und schreibe, ich habe gepupst, dann 15 Kommentare und bla und so. Aber wenn ich irgendwas unter einen Link schreibe, in meinen Links, das wird meistens ignoriert. Also das ist irgendwie, glaube ich, so wie bei Werbung, bei Online-Werbung, das Link-Blindness oder sowas. Also ich glaube, das zählt irgendwie nicht
als Bloggen. Das ist ganz großartig. Ich habe früher beim Google Reader eines der Features, ich glaube, dir ging es ähnlich, was ich am meisten geliebt habe, war dieses, dass man anderen Leuten folgen konnte. Also dass man diese Sternchen-Funktion hatte. Und das war so ein so ein wortloses, ich werfe dir jetzt mal was hin, vielleicht findest du es ja interessant, und ich fand da viele Sachen unglaublich interessant, und dann hat Google irgendwann beschlossen, dass das jetzt alles nicht Facebookig genug sei und hat es dann rausgeschmissen, und seitdem, dann habe ich dann verzweifelt probiert mir sowas über Pinboard und habe das dann auch über deinen, du hast ja mal darüber dann gebloggt, so ein Artikel, wie du das über Pinboard organisierst, und das ist ja eigentlich viel, viel besser. Ich nutze das viel zu selten, also ich nutze das immer nur so als... Wir senden mal wieder von draußen, falls man das jetzt gerade mal am Windrauschen hört. Und ich nutze Pinboard eigentlich nur, um da links einfach so, wenn ich irgendwie im Feedreader drin bin und in einer U-Bahn sitze oder weiß der Teufel was wo, und dann schmeiße ich da entweder WMR dran oder MM, und dann ist das je nachdem WMR-Thema, also wir müssen reden, oder Mobile Max-Thema. Und mehr schreibe ich dazu nicht. Aber du schreibst ja teilweise halbe Artikel dazu.
Das ich habe halt so einen Workflow ausgedacht. Und was ich am Pinboard halt so schön finde, ist, dass man halt HTML in den Beschreibungstext reinmachen kann. Sprich, man kann Links einbauen oder Blogquotes. Und die übernehme ich dann quasi mit dem Skript automatisch ins Blog sozusagen. Mhm. Aber ich schreibe die tatsächlich in Pinboard rein. Und das Gute an Pinboard ist halt, ich kann aus dem Reader eben einen Bookmark setzen, vielleicht schon halt kommentieren. Und habe mir da schon so meinen Workflow, der das relativ einfach macht. Aber ich merke schon, wie gesagt, also das Bloggen selbst oder eben richtigen Artikel schreiben, das ist schon eher das, was besser ankommt. Also die Links irgendwie, obwohl immer wieder auch Leute kommen und sagen, ja, ich lese die sehr gerne, aber da ist halt wenig Reaktion oder wenig Feedback, was man da kriegt. Aber ich finde es trotzdem wichtig, weil ich eben diese Tradition, ich finde, ich habe was gefunden, was ich interessant fand zu lesen, da möchte ich es halt auch anderen, wenn sie es haben wollen. Man kann das ja auch ausblenden, meine Links. Man kann auch eine Seite aufrufen, wo eben nur die Artikel, die ich schreibe, drin sind und keine Links zu sehen sind, oder auch ein Feed abonnieren ohne die Links, aber das ist für mich so die alte Tradition aus dem Google Reader.
Ich wollte jetzt aber eigentlich auch auf das Schreiben noch mal zurückkommen. Also du bist ja auch total mega lange im Internet. Also seit wann schreibst du ins Internet?
Also unten in meinem Footer steht irgendwie, seit der erste Artikel auf Wirresnet zumindest ist 10 Jahre und jetzt 3 oder 4 Monate.
Ah, okay. Du bist jetzt vor kurzem sein 10-Jähriges sozusagen.
Ja, aber ich habe auch vorher schon ins Internet reingeschrieben. Also ich habe irgendwie auf diesem Edit This Page von Dave Weiner schon gebloggt. Wir haben irgendwie während des Studiums haben wir so ein kleines Architekturbüro gehabt, habe ich die Webseite gemacht. Das war eigentlich auch schon so ein bisschen wie ein Blog. Und also eigentlich sind das so, ich will nicht übertreiben, aber 13 Jahre oder sowas sind es wahrscheinlich schon, die ich ins Internet reinschreibe. Wow.
Ja, damit bist du auf jeden Fall einer der ganz, ganz frühen Blogger in Deutschland zumindest. Ne? Auf jeden Fall.
Oder ins Internet reinschreibe.
Oder, ja, genau. Du hattest dich mal irgendwann...
Ich wusste das ja nicht, dass das Bloggen heißt, als ich das damals angefangen habe. Und irgendwann habe ich ja mitgekriegt, das ist Bloggen, was ich hier mache. Ja. Andere machen das auch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist jetzt aber irgendwie auch doof, was die jetzt für Regeln aufstellen, wie man zu bloggen hat, was man zu tun hat, was man nicht zu tun hat. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt...
Beim Bloggen gab es von Anfang an ziemlich starre Regeln, oder? Da gab es so diese Antwill-Community, die ich auch nur so immer von außen etwas skeptisch angeguckt habe. Und das war ja auch immer so dieses, also noch strukturierter als das Bloggen ist eigentlich nur noch das Podcasten, wo es 3 Tage, nachdem das Wort erfunden war, 2 Podcast-Vereine in Deutschland gab. Echt? Die sich gegenseitig bekämpft haben, glaube ich. Was? Ja, es gab Podcast-Vereine? Es gab Podcast-Vereine.
Ach du Scheiße.
Ich weiß nicht mehr, wer
da... Ja, ich kann mich auch erinnern, da gab es irgendwie dann auch so Vereinsgründungen und sowas und... Charters, die geschrieben wurden, wie das zu machen ist und so. Das ist alles nicht mein Ding. Das Tolle ist ja tatsächlich am Internet und jetzt nicht am Bloggen, aber auch am Bloggen, oder nicht nur am Bloggen, dass man einfach machen kann, was man will. Also man kann in den großen Strömen mitschwimmen, kann auf Facebook, auf Twitter was machen, man kann aber auch irgendwie gegen den Strom schwimmen und ganz andere Sachen als alle anderen ins Internet reinschreiben und ausprobieren, und das finde ich schon nach wie vor auch wirklich ganz faszinierend, und das ist, glaube ich, auch das, was mich sozusagen auch dran dabei hält. Also ich kann halt einfach ohne eine redaktionelle Kontrolle oder irgendeine Kontrolle oder irgendjemand, der mir sagt, das ist, das musst du so machen, kann ich das halt vor mich hin machen. Und das finde ich das Großartigste von allem.
Und um zu prüfen, ob das noch funktioniert, schreibst du dann hin und wieder mal übers Kacken, ob dir jemand probiert, das zu verbieten, oder?
Gut, das ist ja so mein altes Lieblingsthema, oder ich muss ja meinem Logo sozusagen treu bleiben.
Ja.
Ein bisschen, aber Fäkalwitze finde ich nach wie vor noch ziemlich witzig.
Du hast auch den traditionellen Republika-Vortrag, zu dem ich auch jedes Jahr tapfer gehe, seitdem ich da irgendwann mal versehentlich im Quatsch-Comedy-Club saß und du da irgendwie einen Vortrag gehalten hast, den ich ganz großartig fand. Und dieses Jahr war das darüber, dass das Internet aus Menschen gemacht wird.
Eine Plattitüde, aber...
Ja, und alle um mich rum, oh ja, ist ja total platt. Und ich so, stimmt, er hat so recht. Warum habe ich es vorher nie gesehen? Das war so wirklich so, ich bin ja manchmal bei total banalen Sachen, dass mir die Augen öffnen. Aber das war sehr schön formuliert. Das Internet ist
auch... Podcasts werden aus Stimmen gemacht.
Podcasts werden auch aus Menschen gemacht.
Auch das Schöne an so einem Vortrag auf der Republika ist ja auch, da kann ich ja machen, was ich will. Ich habe zum Beispiel das nicht zu Ende gedacht, meine These. Also das hat man gemerkt so am Ende, als ich mein Fazit ziehen wollte, das war noch nicht so ganz ausgearbeitet. Aber das ist ja im weitesten Sinne ja auch Internet, die Republika.
Das stimmt. Also welche These war es denn konkret? Ja. Also außer, dass das Internet aus Menschen gemacht ist.
Ja, dass man halt darauf achten muss, dass das Menschen sind. Und wenn man es weiß und sich vor Augen hält, hat das auch wiederum eine Wirkung. Also es geht eben nicht um die großen Maschinen oder die großen Trends oder sowas, sondern eigentlich war der Punkt, wie ich drauf gekommen bin, dass Leute, die vor Laptops sitzen, angeblich sozial gestört sind. Aber es ist ja Realität, die in dieser Kiste drin sich abspielt. Also unser Begriff von Realität verschiebt sich nur immer wieder.
Ja, ja.
Und man vergisst dann halt, dass wenn jemand in so eine Kiste reinguckt, dass der halt mit Menschen kommuniziert. Also das ist ja nicht irgendwie so wie man sich das früher vorgestellt hat, Roboter oder irgendwas, sondern das Internet.
Sind ja nicht alles Hacker.
Ja.
Und selbst Hacker sind ja keine Roboter.
Im Endeffekt probiert oft man ja auch.
Arschlöcher, aber nicht immer.
Ja, aber auch die probieren nur andere Menschen auszutricksen und nur selten andere Maschinen. Also, ja. Das ist ja.
Also, hat man jetzt ja wieder gesehen, Social Engineering ist halt schon auch eher so das, was funktioniert als das. Obwohl, ich glaube auch, das mechanische Engineering funktioniert ganz gut.
Das aber funktioniert, glaube ich, nach wie vor ganz gut.
Man vergisst es halt doch immer wieder so in Diskussionen und gerade in Diskussionen, wenn es um Kulturpessimismus oder sowas geht, da vergisst man, dass diese ganzen Sachen halt nicht irgendwie, ja, das ist sozial, das ist nicht asozial, was da drin sich abspielt.
Das fand ich nämlich die eigentliche Quintessenz aus deinem Vortrag, dass du hast ja diesen virtuell Begriff, hast du gesagt, virtuell ist das, was man vor 10 Jahren noch nicht kannte oder irgendwie sowas war das in der Richtung ja im Wesentlichen.
Hört sich sehr gut an, wie du das gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ich so gesagt habe, aber so hört sich das sehr gut an.
Da hatte ich mal Douglas Adams gesagt, Technologie ist das, was heute gerade noch nicht funktioniert.
Ja. Ja, aber das war so dieses, dass wir mit Dingen selbstverständlich hantieren und sie für, also dass wir mittlerweile eine Diskette für uns ein physisches Medium ist. Und das ausgestorbene physische Medium und virtuell ist das, was iCloud ist. Und wohingegen vor 10 Jahren war die Diskette noch der Inbegriff des Virtuellen.
Das verschiebt sich halt wirklich. Also unser Begriff von echt oder real oder Realität verschiebt sich einfach. Also ich meine, was ist an einer CD echter als an einer MP3-Datei? Aber wir haben halt noch irgendwie was man in die Hand nehmen kann, was man werfen kann, wo man noch was draufdrucken kann. Aber letztendlich geht es um die Musik. Und die Musik, der ist es egal, ob die auf einer Vinylplatte ist oder auf einer MP3-Datei oder auf einer
was auch immer. Sascha hatte ja auch so einen schönen Augenöffner genau zu diesem Begriff, also vor allem zum Cloud-Begriff, weil er meinte, unsere Konten, ja, unsere Bankkonten sind schon seit 30 Jahren in der Cloud. Und hat sich noch keiner drüber beschwert. Und ich meine, es gibt jetzt nichts Sensibleres als das scheiß Bankkonto.
Ich glaube, da haben sie sich früher auch sehr drüber beschwert.
Natürlich,
also, haben sie sich auch über das Papiergeld beschwert. Das ist doch kein echtes Geld. Das echte Geld wird aus Goldstücken
gemacht.
Stimmt,
ja, doch, ja.
Also diese Diskussionen sind, glaube ich, alle nicht neu. Das ist ja auch wieder eine These, immer wiederkehrende These bei mir, wenn ich Vorträge mache, dass ich sage, eigentlich ändert sich ja gar nichts. Also Technologie ändert eine ganze Menge an Details, aber die großen Linien sind immer die gleichen Diskussionen, immer, also auch Privacy-Diskussion ist ja nur wirklich auch nichts Neues. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein paar hundert Jahre schon alt, diese Diskussion.
Ja, klar. Ja, damals die Kodak-Kamera, die erste sozusagen Publikums-Affordable-Kamera in Amerika erfunden wurde, oder Kleinformat heißt sie, glaube ich, eine Kleinformat-Kamera. Da ging ja eine riesengroße Privacy-Diskussion aus, die unter anderem diesen, sag ich mal, wichtigsten Text der ganzen Privacy-Diskussion von diesen Warren und Buffett The Right to be Left Alone. Das war so der erste Text über Privacy und die Wichtigkeit von Privacy und The Right to Privacy. Überhaupt auch, kam, glaube ich, genau zu der Zeit und auch zu dem Anlass, dass halt die Leute rumliefen mit Kameras und im Park einfach Leute fotografiert haben.
Ja. Ja. Gibt es ja wieder die Diskussion jetzt. Bild-Leser-Reporter und.
Genau, ja.
Was macht der Max eigentlich da?
Verfolgt seine Katzen.
Hat der Hunger?
Ich dachte, die Katze wäre im Keller. Ah. Nee, die Katze ist nicht im Keller.
Wir können das nächste Mal ja auch in den Keller gehen. Kann man auch mal schön reden. Ich dachte
nur die Katzen.
Im Keller kann man auch sicherlich schön reden.
Ich dachte,
wenn es zu heiß ist, denke ich oft, ach, im Keller wäre es jetzt so schön kalt.
Das ist ja sowieso so ein Ding, was, dass Dinge, die einem wichtig sind, ändern sich ja auch immer, wenn man sie gerade nicht hat. Da habe ich mal über den Wert von Geld habe ich mal einen längeren also einen TED-Vortrag gehalten. Der meinte, können Sie sich eine Situation...
Du hast einen TED-Vortrag gehalten.
Mir angeguckt. Also.
Und dann das dasselbe.
Ist das nicht dasselbe?
Abends in der Dusche nochmal gehalten. Genau. Nachgehalten.
Hier vor meinem Kumpel Ted halt, weißt du? Genau. Er hat einen Vortrag gehalten. Was meint ihr denn sonst damit? Nee, und da ging es darum, dass der hat über den Wert von Geld, also wie das gerade auch in unserer Gesellschaft so extrem wahrgenommen wird. Und der hat dann auch so Dinge erzählt, wie sich der Wert von Dingen ändert. Also dass Leute, wenn sie sich ein Auto kaufen für $10,000, oder für eine relativ große Summe, dass sie dann sagen, ach, wegen 100 Euro mehr oder weniger fahre ich doch jetzt nicht extra 10 Kilometer. Also du kaufst irgendwas für 20.000 Euro, ein Auto, sagen wir mal, und das ist irgendwie 10 Kilometer weiter, 100 Euro billiger, dann sagst du, ach, dann deswegen fahre ich doch nicht extra die Strecke. Dagegen, wenn dann ein Autoradio für genau dieses gleiche Auto in dem einen Laden 200 Euro kostet und da am Ende der anderen Ende der Stadt nur 100 Euro, also für 100 Euro, klar fahre ich da bis dahin. Hm. Und
ja, das ist dieselbe Kalkulation, ja. Also der Mensch handelt nicht rational.
Überhaupt nicht.
Absolut nicht, ja.
Das war ein sehr schöner Artikel in der FAZ oder in der SZ oder in irgendeiner Zeitung, den ich auch dann verlinkt habe, der genau diese Verkaufspsychologie erklärte, dass eben, wenn man eine große Summe in die Hand nimmt, dann ist es einem egal, ob man einen Aufpreis fürs Autoradio von 500 Euro bezahlt, was man sonst für 100 Euro kriegt, weil dann ist das ja im Vergleich zu 12.000 Euro einfach eine Summe, die kakapipi ist.
So funktioniert das bei Apple auch.
Und das ist der Trick tatsächlich, ja. Genau, bei Apple funktioniert es dann, dass man sagt, ach, die 30 Euro für so einen Bumper. Genau,
für die scheiß Kabel danach.
Oder Kabel.
Und man zahlt tatsächlich das Doppelte für irgendwie so ein Arbeitsspeicher-Upgrade, als der Arbeitsspeicher kostet. Also ziemlich genau die doppelten.
Wenn das Doppelte ist, dann hast du schon Glück.
Also, du musst dir vorstellen, dass du für 20 Bumper kriegst du ein ganzes iPhone. Ich meine, wenn man sich das so vor Augen hält, ist das schon auch ganz faszinierend eigentlich.
Mhm. Ja, das ist bald Bumper klauen gehen und dann können wir iPhone nehmen. So finanziere ich jetzt so mein nächstes iPhone. Ich gehe jetzt Bumper kaufen.
Auf die Straße, klauen, ja genau. Auf die Straße rennen, iPhone aus der Hand reißen, Bumper abreißen, iPhone auf die Straße schmeißen, dann mit dem Bumper wegrennen. Ja, mach das 10 Mal und hast ein iPhone.
Super. Wohl, ich weiß nicht, wie viel die gebraucht. Naja, egal. Aber bleiben wir doch kurz bei der Cloud. Seid ihr alle in einer iCloud eigentlich?
Total.
Echt?
Ja.
Also du benutzt es für alles, wofür es da ist? Oder?
Weiß nicht, wofür es alles da ist, aber ich finde die Kalendergeschichte toll. Manchmal trage ich einen Termin in mein iPhone ein und gucke, wie lange es dauert, bis sein Kalender auf dem Mac auftaucht. Und freue mich dann, wenn das nur eine Sekunde gedauert hat oder so. Oder diese To-Do-App finde ich tatsächlich das Killer-Feature schlechthin. Von jetzt Mountain Lion, dass ich endlich die Erinnerungen auf dem Mac, auch auf dem Telefon habe.
Die habe ich noch nicht ausprobiert übrigens.
Finde ich irgendwie ganz, also da sieht man die Idee von so einer Cloud ganz deutlich, finde ich. Dass auf einmal es egal ist, welches Gerät, welche Tastatur ich benutze, es ist ein Ding, was ich bearbeite, was ich eben bei euch gesehen habe, ein Google Doc habt ihr bearbeitet, du hast geschrieben, Max hat es auf seinem, das ist schon der Cloud-Gedanke, der schon auch ganz faszinierend ist und irgendwie auch bei mir so ganz viele Potenziale wachruft, was damit noch alles geht. Andererseits muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil tatsächlich, irgendjemand hat heute geschrieben, sicher ist der ganze Scheiß so oder so nicht. Also wer glaubt, dass das sicher ist oder nicht knackbar ist, der ist auch schon im
Arsch. Ja, und wie weit wir da mittlerweile drin, also wie weit das mittlerweile geht mit dieser Cloud, ich habe mir jetzt so ein Nexus 7, habe ich mir jetzt gekauft, aus Amerika zuschicken lassen und das hat ja dieses Google Now. Und da ist es so, dass hat also dieses Google Now, das weist einen sozusagen auf Dinge in seinem eigenen Leben hin. Also das ist, die lernen wohl so nach dem Motto, wenn wir, du fährst jeden Tag die und die Strecke oder sowas. und sagt halt auch das Wetter an und das funktioniert alles ganz, ganz schön. Und dann habe ich vorhin, es war wirklich also bei Google Maps eine Strecke rausgesucht und
im Puff aus Versehen und jetzt kriegst du die ganze Zeit Puff-Anzeigen.
Also im Büro, also im Browser und plötzlich macht dann dieses Nexus 7 bim, bim, auf dieser Strecke ist gerade der Verkehr ein bisschen dicht. Du solltest jetzt langsam losfahren, wenn du dann und dann da sein willst. Also wirklich ich wollte da gar nicht hinfahren, aber das war so dieses, also wo es dann auch creepy wird. Also wo es dann wirklich schon so ein bisschen... Will ich aber das,
auch aber, ein bisschen toll. Also
aber auch ein bisschen, das Creepy ist ja das, was wir in spätestens einem halben Jahr sagen, wie konnte ich jemals ohne? Also das ist ja das
Gleiche wie Virtualität.
Das Gleiche wie Virtualität.
Ja.
Aber da sind wir letztendlich natürlich auch wieder bei der Post-Privacy-Diskussion, also mit Cloud und mit Internet oder auch mit E-Mails. Also ich schreibe zum Beispiel nie in eine E-Mail Sachen, die ich nicht möchte, dass die in die Öffentlichkeit kommen. Also es hört sich komisch an, aber da habe ich meinen inneren Sensor sozusagen, also Sachen, die ich nicht möchte, dass die irgendwie in die Öffentlichkeit kommen, die sage ich entweder gar nicht oder schreibe sie erst recht nicht in den Computer beziehungsweise verschickst sie übers Internet. Also,
verschlüsselst du?
Gelegentlich.
Also aber, E-Mail? Hast du
eine E-Mail? Ich kann ja PGP verschlüsseln, aber leider können die meisten Leute, denen ich E-Mails schreibe, nicht entschlüsseln.
Ja, eben, das ist das Problem. Also
das ist das Problem ein bisschen,
ja. Obwohl, ich meine, wie lange gibt es jetzt PGP für E-Mail, ja?
Ja, aber PGP will man auch nicht, das ist furchtbar.
Ja, aber was will man denn?
S-MIME heißt das, das ist so der Standard eigentlich. Ja. Das ist auch in jedem Mail-Programm eingebaut. Das Problem ist halt, man braucht da so ein Key dafür und der kostet normalerweise ein bisschen was. Also es gibt auch viele kostenlose Varianten und den lädt man sich dann irgendwo runter und dann kann man zum einen signieren, was schon mal eine Menge wert ist, weil das kann dann auch eigentlich jeder verifizieren und kann dann anzeigen, alles klar, das ist wirklich von der Person. Und das zweite ist dann verschlüsseln. Und das funktioniert, wenn man es einmal eingerichtet hat, dann funktioniert es auch relativ gut, weil dann ist es auch so, dass dann irgendwie, wenn ich jetzt dir von meinem verschlüsselten Account aus eine Mail zuschicke, dann hast du automatisch meinen Schlüssel und kannst mir dann von da ab verschlüsselte Mails zuschicken und dann brauchen wir da nicht irgendwie großartig was hin und her zu verteilen. Ach, das ist ja putzig, wie die Katze hier rumsitzt. Und aber gut ist das trotzdem nicht.
Ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren, ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahren oder so, war ich immer auf der Cebit und dann gab es am Heise-Stand, haben die dort PGP-Keys generiert und verschenkt sozusagen. Ne? Und das war dann wirklich eine große Crowd und Leute, die sich dann dort irgendwie...
Waren das PGPs oder CA-Cert?
Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall halt irgendein Verschlüsselungskeys halt für ein PGP-Verfahren halt.
Also CA-Cert war das, die haben dir eine Zeit lang kostenlos Zertifikate ausgestellt, wo du auch deinen Ausweis vorlegen musstest, also wo deine Person auch belegt ist. Weil so ein Zertifikat, wo, ja, das ist wirklich die, also das ist wirklich Michael Seemann. Nee,
Zertifikat war es nicht. Das waren wirklich reine PGP-Keys.
Ach so, okay.
Und die haben sie dann sozusagen auf Disketten gepackt und dann halt unter die Leute gebracht. Die wussten nur, dass sie halt unique Keys generieren, ne? Und dann halt einfach sozusagen...
Ach so, es sollte Diskette sogar komplett anonym sein.
Nein, natürlich, ja.
Also, ach so.
Du kannst einen Private Key ja nicht irgendwie, ne? Also...
Ach so, die haben ja keine andere Private haben, Key. Ne? Nee, ich kenne das nur so, dass ich dann so ein Zertifikat kriege, mit dem ich dann eindeutig belegen kann, wer ich bin. Und das gibt es relativ einfach. Gibt es das so, wenn du, hey, ich möchte jetzt, also wenn du jetzt gerne virus.net HTTPS verschlüsseln möchtest, dann steht da drin, ja, virus.net ist irgendein
Typ. Nee, das war was anderes. Es ging tatsächlich um E-Mail und es ging halt tatsächlich um Private Keys.
Ja, das kannst du bei E-Mail auch machen.
Ja, aber das Problem ist ja die Zustellung. Ne? Also, sobald irgendwo ein Key generiert wird, dieser Key darf ja niemand anders haben. Ja? Und vor allem die auch nicht zuordnen, weil sonst ist die ganze Verschlüsselung
im Arsch. Es kommt darauf an, was du haben willst. Wenn du wissen willst,
wenn du etwas verschlüsseln willst, also das PGP-Verfahren kennst du ja, ne?
Ja,
also Private Key, Public Key-Verfahren.
Ja.
Ist egal. Auf jeden Fall, die haben diese Scheiße da rausgehauen.
Ja, okay, also, ja gut.
Lass mich zur Story kommen.
Das war eine tolle Sache.
Lass mich zur
Sache kommen. Ja, okay.
Und dann haben
wir Facebook-Seite.
Und es war halt sozusagen tatsächlich, es war wirklich ein Event, ja, dass die Leute da hingekommen sind, okay, wir wollen diese Keys haben. Und ich hatte dann diese Diskette und ich hatte damals schon, Apple sei Dank, schon kein Diskettenlaufwerk mehr und dann konnte ich dann einfach so.
Das ist definitiv zu kompliziert alles.
Ich werd mir von irgendjemandem ein externes Diskettenlaufwerk besorgen, damit ich diesen darüber kopieren kann. Da habe ich dann natürlich
nicht gemacht. Hast du die Diskette noch?
Nein, habe ich schon wieder weggeschmissen. Irgendwo da draußen, irgendwo auf irgendeiner Müllheule liegt eine Diskette mit meinem Private Key.
Genau, also, die wird wahrscheinlich länger überleben als die C wird. Also insofern...
Naja, ist auch egal.
Ich glaube, im Chat langweilen sich die Leute auch schon so ein bisschen.
Ach. Ich fand die Anekdote nur witzig, aber du musst es ja mal gleich wieder intervenieren, das ist irgendwie...
Ja, gut, dann tut mir leid.
Naja. Also wir wollten ja, aber es gab ja diesen iCloud-Hack. Also erstens, ne, gab es diesen iCloud-Hack, diesen relativ spektakulären, von diesem einen Journalisten, von wem war was?
Matt irgendwas.
Genau, aber der war bei irgendjemandem, bei irgendeinem großen
Blog. Ich glaube Gizmodo.
Bei Gizmodo oder sowas.
Jetzt hat er auf jeden Fall auf Wired was geschrieben, eben wie er gehackt worden ist, nochmal im Detail und mit Stellungnahme von Apple und so.
Und auch Mac Stories.
Schon ein bisschen erschreckend alles, aber jetzt zum Beispiel dieses eine Thema, dass diese Fernlöschung gemacht wurde von seinem iPhone, seinem iPad und seinem MacBook.
Das ist halt auch wirklich so eine Angstvorstellung, oder? Das ist so, stell dir vor, du sitzt da und plötzlich macht dein Telefon plupp und im nächsten Moment macht dein iPad plupp und dann macht dein Rechner plupp und alles ist tot.
Und alle deine Daten sind weg. Es ist wirklich, also Datenverlust ist echt, du bist echt gefickt. Also eher würde ich halt tatsächlich alle meine Daten komplett für alle freigeben, als dass ich Datenverlust in Kauf nehme.
Also ich glaube, das Erste ist sowieso Backup. Und da sind wir auch wieder Backup. Beim Thema von eben mit Verschlüsselung. Also Backup ist mittlerweile zumindest bei Apple ja so einfach, dass auch meine Eltern, meine Oma und meine Schwester und das Kind und alle machen können. Man steckt eine Platte rein und fertig. Und es funktioniert einfach. Und dass er das nicht gemacht hat, war natürlich, sagt er auch selbst, sein erster großer Fehler. Das andere ist, dass dieses Fernlöschungsdings auch explizit aktiviert werden muss. Also es ist nicht automatisch aktiviert. Wenn man iCloud aktiviert, heißt nicht, dass man dann auch gleichzeitig dieses Fernlöschen aktiviert, sondern das muss man explizit ankreuzen. Das heißt, das war schon sein zweiter Fehler, dass er offensichtlich dachte, wenn man mich klaut, dann kann ich es wenigstens löschen. Aber
hat Svensson dann nicht geschrieben, dass das automatisch aktiviert wäre?
Ich glaube, der hat sich einfach nur aufgeregt, aber es ist nicht so. Also zumindest bei mir war es so und ich habe bei ihm in den Kommentaren auch gerade, da hat jemand geschrieben, das ist halt definitiv nicht defaultmäßig aktiviert. Und ich kann mich also erinnern, dass ich es auf meinem Mac geguckt habe, was kann ich damit machen, es mal aktiviert habe, dann habe ich gesehen, oh, da kann man von außerhalb was mein Mac löschen, das möchte ich nicht und habe es dann auch gleich wieder deaktiviert, nachdem ich es einmal ausprobiert habe.
Ist das, also, wenn man Find My Mac oder
Find, genau, My... Genau, Find My Mac ist das.
Also wenn man das aktiviert, dann kann man es auch automatisch von außen löschen.
Genau.
Ah, okay.
Ich meine, wozu gibt es ein Plattenkrypto, ja? Ich meine...
Das kommt noch dazu. Das ist auch wieder so einfach geworden. Also jetzt gerade auch wieder seit Line ist das wirklich pipi einfach und funktioniert völlig transparent und ohne irgendwelche Einschränkungen. Und wer das nicht macht, ist wirklich auch selber schuld. Also man kann schon auch viele Sachen einfach sichern und es ist halt so unter schwebender Last. Das hat Svensson ja auch schön geschrieben, soll man sich nicht aufhalten und das kann man halt auch machen. Und wenn man es sozusagen nicht selbst macht, dann fragt man halt jemanden, der ein bisschen hilft einmal beim Aufsetzen und dann ist man eigentlich auf der relativ sicheren Seite.
Genau, also Backups ist sowas, was man noch wahrscheinlich noch zu Hause haben sollte, im Zweifelsfall. Also eben sich irgendwie für einen Hunderter eine Platte irgendwo holt, die mal anstöpselt und dann fragt das macOS einen auch sofort, möchtest du da ein Backup drauf machen? Dann sagst du einfach nur ja und dann musst du nur hin und wieder die Platte ranstecken. Mehr ist das wirklich nicht.
Ich muss das gestehen,
ist auch kein Backup.
Meine externe Platte ist kaputt gegangen.
Ja, dann kauft man sich eine neue.
Ja, aber die kostet doch wieder Geld.
Du hast gerade gesagt, dass du eher alle deine Daten ins Netz stellen würdest. Also ich meine, das hat schon einen
Wert. Du hast gesagt, dass du gerade 60 Euro gespendet gekriegt hast, da kannst du eine Platte von kaufen.
50.
Na gut, da kannst du auch eine Platte von kaufen.
Meinst du, ja, reicht das für 50
Euro? Ja, da kriegst du schon eine Platte für.
Eine Vinylplatte kriegst du für 20
aber,
Euro,
aber das Geld war doch Verwendungszweck Monitor. Ach
so. Ich glaube, das ist, ist auch okay. Sammelt mal für Herrn Seemann. Flattert mal.
Nein, ich muss jetzt sowieso, weil ich meine, wenn ich meinen Rechner zu Reparatur geht, dann spätestens dann brauche ich einen Backup.
Ich gelte ja immer noch als Computer erfahren und werde regelmäßig von Leuten gefragt, die irgendwie ihre Platte versaut haben und oder ein Virus drauf haben oder der Rechner ist runtergefallen und es ist einfach immer meine erste Frage, hast du ein Backup? Und dann sieht man am Gesichtsausdruck, dass das keins da ist. Und es ist eigentlich nie eins da. Und die Leute haben keine Probleme, wenn sie ein Backup haben. Und wenn das Backup neu ist, dann hat man immer weniger Probleme. Und mir haben die Backups, die ich habe, schon wirklich diverse Male den Arsch gerettet. Auch wenn ich einfach nur zu doof war und eine Datei gelöscht habe, die ich nicht hätte löschen sollen oder dergleichen mehr. Und dieses Time Machine installiert euch das. Und File Vault ist halt dieses, was du danach gesagt hast, das war früher mal ganz crappy und war furchtbar und war langsam und hat den Rechner langsam gemacht und mittlerweile ist das gut und schnell und
FileVault ist die Festplattenverschlüsselung.
Genau, das verschlüsselt einfach die gesamte Festplatte und außer am CIA kommt da niemand mehr dran. Und man selber hoffentlich noch.
Selbst das ist allerdings auch wieder wahrscheinlich mit ein paar Löchern versehen, weil ja auch Apple wieder irgendwelche Keys dann hat, womit sie zur Not nochmal rein können.
Ja, das meinte ich ja mit dem CIA.
Genau. Also, die aber haben trotzdem. Backdoor, oder? Ich glaube schon, ja. Also auf jeden Fall kann man auch mit seiner Apple-ID rein. Das wäre auch wieder gefickt
gewesen. Das kann man abschalten.
Der Dings. Das kann man abschalten tatsächlich.
Also das habe ich nicht aktiviert.
Aber ich vermute trotzdem, dass sie auch irgendwelche Keys haben. Aber zumindest fühle ich mich damit in Maßen sicher.
Okay. Das heißt also, ihr findet es grundsätzlich auch, sag ich mal, wie Sven sonst dann auch, gefährlich, dass es diese Fernlöschen-Geschichte gibt, aber ist nicht tragisch, weil es ja eh nicht default aktiviert.
Also ich finde es nicht gefährlich, weil man kann es ja...
Ja, solange man es nicht selber aktiviert, ja.
Also ich finde es insofern, dass mein iPhone, ich ein Freund von uns, muss ich jetzt sagen, also von Jana, der dem ist neulich sein iPhone abhandengekommen und geklaut worden, im Taxi verloren, er weiß es nicht genau, der arbeitet im Ministerium. Das allererste, was der gemacht hat, ist dieses Remote-Swipe, klar. Also das ist bei dem aktiviert und dass da niemand an die Daten rankommt, wer weiß, wer da ran wollte. Also das muss ja im Zweifelsfall nur jemand sein, der, irgendwelche vertraulichen Ministeriumssachen, das muss ja gar nicht mal jemand sein, der speziell auf ihn angesetzt worden sein. Solche Leute brauchen so ein Feature. Das ist, also dafür ist das einfach toll. Und dass jemand, der mir mein Telefon klaut, im Zweifelsfall nicht noch meine Privatfotos sehen kann, das ist mir schon das Risiko wert. Ob jetzt unbedingt mein Mac mitgelöscht werden muss, ist die nächste Frage. Ich habe jetzt auch ein bisschen auch in wegen dieser ganzen Nummer, wegen dieser Geschichte, aber auch weil, Reader, mein RSS-Reader, ging am Wochenende nicht, weil die Google API mal wieder gesponnen hat und ich hab dann, weil ich langsam in Panik geriet und nicht wusste, was ich lesen sollte, habe ich dann angefangen zu googeln, was das sein könnte. Und irgendwo war ein Tipp, ja, wenn Reader nicht funktioniert, dann
aktiviert. Nimm ein Buch in die Hand.
Nee, so irre waren die nun auch wieder nicht. Dann aktiviere die Google Zwei-Way-Aktivierung. Also es gibt so eine mehrere Passwort-Authentifizierungsscheiße. Und das kann ich ja jetzt hier mal kurz euch zeigen, was das ist. Das ist eine App auf dem iPhone. Und ich werde die definitiv das wieder löschen. Google Authenticator. Und das ist, wenn ich mich jetzt hier an einem neuen Gerät anmelde, dann brauche ich nicht nur mein Passwort, sondern brauche ich auch diesen Geheimcode, der jetzt immer steht. Der ändert sich alle
drei. Wie heißt der? Darf ich mal ganz kurz
616244 ist der im Augenblick gerade und er wird in 10 Sekunden ungültig sein. Jetzt ist er ungültig.
Ah, okay.
Und jetzt ist der nächste so lang. Und das ist dann das ist so wie so
TAN oder was? Oder?
Ja, wie so diese Krypto-Dinger, diese auch so diese Zufallstanz und sowas und weiß der Teufel was, wie die alle berechnet werden. Und das ist im Augenblick das einzige Gerät, was ich habe, auf dem diese dämliche Nummer drauf ist. Das macht natürlich alles total sicher, solange mir dieses Telefon nicht runterfällt. Und das ist irgendwie, es wird bekloppter. Also ich habe das Gefühl, dass diese ganze Sicherheitsschichten, das wird nicht einfacher. Sondern es wird, das ist, die fügen noch eine Schicht dazwischen, die ist dann noch komplizierter und noch leichter zu umgehen und noch schwerer zu lösen, wenn man mal irgendwie einen Fuck abbaut.
Also ich habe es ohne diese App gemacht. Bei mir ist es dann, ich kriege diesen Code per SMS zugeschickt, wenn ich mich irgendwo einloggen will an einem fremden Computer und einen Google-Account aufrufen will. Dann muss ich mich einmal mit meinem Passwort anmelden und dann eben mit dieser Nummer, die ich dann per SMS geschickt kriege. Aber das ist so kompliziert, das würde eben den Test, Oma-Test zum Beispiel, nicht bestehen. Also das meine Oma wird es vielleicht noch hinkriegen, ein Passwort sich zu merken, aber dann irgendwie, wie jetzt muss ich was, eine SMS, warum? Und also das ist so kompliziert. Andererseits, ich habe es aktiviert, weil ich glaube, Passwort raten und dann sozusagen mein Google-Account reinzukommen, das ist schon relativ übel. Also
will man nicht,
zumindest verzögern,
dass das so weit kommt. Das ist das Problem, also E-Mail ist das sensibelste überhaupt, weil die E-Mail, dort läuft ja alles zusammen. Ja? Mit der E-Mail kannst du, wenn du auf die E-Mail Zugriff hast, dann kriegst du alle Dienste so mehr oder weniger. Weil du dich meistens mit der E-Mail angemeldet hast und dann werden dann die Passwort zurücksetzen, Geschichten dorthin geschickt und so weiter und so fort. Das ist halt schon echt extrem. Also ich habe auch wirklich eins der stärksten Passwörter, die ich mir je ausgedacht habe, habe ich für meine Google-Accounts und so. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Mit der Sicherheit, ja genau. Also ich hatte schon mal, mir wurde mein Google-Account schon gehackt.
Okay.
Aber das ist eigentlich, glaube ich, einer von diesen Leuten, die, glaube ich, jetzt nicht so ein vitales Interesse direkt an mir gehabt haben, sondern die einfach sozusagen halt mit ganz, ganz viele Google-Accounts haben dann eine Spam rausgeschickt haben. Mhm. Also auf jeden Fall wurde von meinem Account bald Spam rausgespallert, so. An alle meine Freunde, so. Oder an alle Leute, an die ich jemals was geschickt habe. Es war schon irgendwie scary, aber ich glaube, ehrlich gesagt, der hat das dann nicht geowned, sondern ich habe das dann einfach das Passwort geändert. Seitdem habe ich wieder Ruhe.
Also der hat vielleicht liest er immer noch ein bisschen mit auch. Kann ja auch sein.
Ja, das wäre mir egal, weißt du so, aber...
Stimmt ja, Post-Privacy.
Ja, also egal, nicht, aber das fände ich jetzt nicht so schlimm. Wenn die Leute mitlesen können, aber wenn sie halt meine Identität ownen, das ist halt schon das ist dann schon eine andere Dimension, finde ich.
Wobei, das ist ja das Witzige, auch da hat sich ja nichts geändert. Ich kann mich noch erinnern an einen Film, weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das war irgend so ein Juppie, war in 80er Jahren, der hat seine Brieftasche, wo seine Kreditkarte und alles mögliche drin war und die hat einen Penner aufgesammelt, die Tasche, und der ganze Film geht darum sozusagen, dass dieser Typ versucht, seine Identität wieder zu kriegen und der Penner, der Obdachlose, halt dann das Leben ausprobiert, wie es ist mit dem Pool und sowas und mit schnellen Autos. Also Identitätsdiebstahl ist auch nicht unbedingt eine digitale Eigenheit. Gab es auch schon immer. Also das nur, ich weiß nicht, ob das beruhigend oder ob das jetzt eine wichtige Aussage war, aber es stelle ich immer wieder fest, die wichtigen Dinge oder die großen Dinge oder die großen Probleme sind immer wieder die gleichen, über die wir stolpern. Und immer wieder müssen wir halt neue Lösungen finden.
Ja, ja. Aber das ist, was jetzt geht, also
es wird aber auch immer, was du meinst.
Es wird leichter mit der Identität. Also haben wir überhaupt eine. Da haben wir ja schon ein paar Jahrhunderte gebraucht, um sowas überhaupt zu entwickeln, wie eine Identität früher hatten, dass die Leute nicht. Und jetzt ist ja halt so wichtig, dass es eigentlich. Und jetzt kann sie plötzlich zerstört werden. Also wirklich, dass sie löscht deinen Google-Account und du bist nicht mehr existent. Das ist ja für einen Gizmodo-Redakteur unter Umständen, der irgendwo in Süd, weiß, der können ja theoretisch sonst wo wohnen. Der kann ja nicht mehr in einer Redaktion vorbeigehen und sagen, hallo, ich bin übrigens der Autor, der seit 3 Tagen keine Mails mehr geschrieben hat.
Also die Abhängigkeiten andererseits, die wir haben von Technik, die sind ja eh ganz woanders noch viel tiefer verborgen, wie zum Beispiel ohne Strom. Was passiert eben?
Jetzt mach ja doch nicht gleich das Allerschlimmste an dem Ganzen.
Also das fängt ja nur an mit Strom. Es sind ja so viele andere Sachen, von denen wir abhängig sind. Und also wir können ja auch unsere eigenen Kartoffeln nicht mehr anbauen oder sowas. Also wir sind ja von fragilen Versorgungswegen sind wir abhängig, wir sind von Stromversorgung sind wir abhängig, wir sind oder Wasser, wenn die Baustelle, war jetzt kurz die Baustelle bei mir vor dem Haus, wo sie die Wasserleitung neu gelegt haben, was für eine Katastrophe es ist, eine Stunde ohne Wasser auszukommen, da riechst du ja voll durch.
Ja. Also da merkt man so,
bei der Kacke sind. Ja. Genau, also diese Abhängigkeiten verstärken sich auf so eine Art oder die werden immer wichtiger. Also je wichtiger das Internet für die Gesellschaft wird, desto wichtiger wird natürlich deine Online-Identität auch für dich selbst, weil du immer mehr Dinge darüber machst. Und deswegen ist, glaube ich, dass sich auch die Anforderung an die Sicherheit, ist auch die Anforderung an die Sicherheit, die du irgendwie auf so eine Sache wie einen Google-Account aufwenden musst, wird dann immer wieder erhöht. Was mich am meisten nervt bei Google ist, dass ich dauernd ausgeloggt werde. Dass irgendwie die, ich weiß nicht so, ich glaube, der Cookie hält irgendwie, oder die Session von Google hält irgendwie nur so ein paar Tage. Und dann fliege ich raus. Und dann muss ich mein ewig langes Passwort immer neu eingeben.
Ich habe OnePassword dafür.
Dieses Crowdsourcing ist schon auch toll. Man sagt irgendwas, labert so vor sich hin und die Leute im Internet, die recherchieren, schicken einem IMDb-Link.
Das ist ganz hervorragend. Ja. Soll ich mal auf den IMDb-Link klicken?
Der Film hieß Filofax oder Filofax.
Ah, okay.
Und es war tatsächlich dann nur das Papier, wo die ganze Identität drauf
war. Stimmt, der Filofax. Das Filofax war ja praktisch das Smartphone von der 80er.
Genau. Ja.
Stimmt, damals als man noch so. Und heute kann man davon einfach ein Backup machen? Das ist eigentlich lustig, oder? Gab dieses kleine schwarze Buch.
Ja,
und so,
ich hatte auch mal eins, ja.
Und dann kam die digitale Variante davon und geil, davon kann man plötzlich ein Backup machen und geil, jetzt macht sich das Backup für mich automatisch.
Deshalb bin ich, glaube ich, ein großer Freund vom Computer geworden, weil ich tatsächlich mal, ich hatte mein Adressbuch selbst gepflegt, es war kein Filofax, sondern irgendeine Zettelsammlung, wo ich alle meine Adressen drin hatte und das ist mir tatsächlich im Frankreich-Urlaub in 80er Jahren aus dem Auto geklaut worden. Das ist auch so. Da hat irgendjemand das Auto aufgebrochen und mein Adressbuch geklaut, wie bescheuert.
Also ich hoffe noch aber andere Sachen. Und nicht nur
das. Auch weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war wirklich nur das Adressbuch.
Oh, Felix Schwenzel, der kennt bestimmt voll die coolen Leute.
Aber seitdem habe ich immer meine Adressen sozusagen im Computer gepflegt. Ja. Genau aus dem Grund. Ich habe die dann ausgedruckt. Damals habe ich dann noch Sachen ausgedruckt und war total froh und habe gesagt, du Arschloch, komm ruhig wieder, klau mir die Scheiße wieder. Ich kann es mir neu ausdrucken. Das ist
ein wertloser Zettel.
Und seitdem, das ist tatsächlich sozusagen mein Uradressbestand, ich habe immer noch Adressen von irgendwie 1980, wo Leute, mit denen ich seit 30 Jahren, 40 Jahren keinen Kontakt mehr hatte, aber die sind noch im in meinem Adressbuch drin, weil ich die halt damals im Computer eingetippt habe.
Und jetzt kommt jemand per iCloud, sagt, hallo, ich bin der Felix Schwenzel und ich brauche mal hier das
iCloud-Passwort zurückgesetzt. Ich habe immer noch mein Time Machine
Backup. Ach, du hast das Backup noch.
Naja, aber was ja auch immer ganz gerne gegen die Cloud gesagt wird, ist ja tatsächlich zu sagen, hier, das ist ja alles nicht sicher und die ganze Datenhaltung dabei jemand anderes überlassen und so. Und dann, nee, ich mache das lieber selber und so weiter und so fort. Mhm. Katrin Passig hat da nochmal Schönes irgendwann drüber geschrieben, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass egal wie viel Aufwand sie daran betreiben würde, eigene Infrastruktur für alles Mögliche, was sie so macht, irgendwie mit eigener Infrastruktur die Dienste zu substituieren, die sie halt im Internet nutzt, in der Cloud nutzt. Ja. Dass egal wie viel Aufwand sie darauf auf Administration, Pflege und so weiter und so fort verwenden würde, sie es niemals so gut hinkriegen würde wie Google, Apple oder wie auch immer.
Das stimmt.
Aber wir brauchen uns ja auch unser eigenes Bier nicht und wir bauen ja auch nicht Kartoffeln an oder Karotten. Wir verlassen uns auf andere Leute, dass die dann die Karotten halt ohne E-Hack verkaufen und dass das Bier tatsächlich nach deutschem Reinheitsgebot gebraut ist.
Wir freuen uns trotzdem, wenn Andreas Bog jetzt eigene Bierliner weiß.
Oh, guck mal, der hat einen eigenen Server.
Genau.
Aber ja, das geht ja immer noch, das ist ja das Tolle. Man kann es mal probieren und meistens merkt man dann nach einer Weile, dass es doch scheiße ist.
Dass es gute Gründe hat, warum man es nicht macht.
Genau. Und alle Leute, ich kenne ganz viele Leute, die haben dann ihren Jabber-Account bei ccc.de und der ist immer dauernd down. Und ich bin dann immer auf Google Talk und sage immer so, ja, hier... Seid ihr schon wieder down? Ach Gott.
Das fand ich an Sascha Lobos Republika-Vortrag so ein bisschen merkwürdig, dass er dafür ja geworben hat, plötzlich seine eigene Blog-Infrastruktur aufzuziehen und so.
Ausgerechnet er, ne?
Ja. Zum einen ausgerechnet er, zum zweiten, weil sozusagen, das hat man selber. Wobei, also ich habe bei Hetzner einen Server stehen, ich habe den nie gesehen, ich bin niemals in dessen Nähe gewesen. Das ist eigentlich genau das gleiche wie so ein Facebook-Account.
Nur in grün. Aber
in grün und dass ich jeden Monat Geld für überweise.
Und die AGBs sind ein bisschen lockerer, das ist ja auch ein gutes Thema. AGBs kann man auch ewig drüber reden.
Also bei Hetzner, also dass das seine Vorteile hat, will ich gar nicht bestreiten, ja. Aber es ist dennoch, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, nicht weniger virtuell, also ja. als
Und theoretisch könnten die auch einfach sagen, hier passt mal auf, seine Penisbilder wollen wir hier aber nicht. Ne, also
könnte bei Hetzner auch passieren.
Theoretisch könnte Hetzner das genauso sagen. Also
macht wenn der Penis so? Ganz nee, klein
das
ist,
das
wenn du
deinen
eigenen Penis aber fotografierst und der ganz klein ist, dann denken die Kinder Pornografie. Also zum Beispiel.
Das passiert ja,
hier Gott, Moment, ich muss mal kurz was löschen.
Aber letztendlich ist es auch wieder tatsächlich nicht so ein großer Unterschied. Obwohl, ich fand das jetzt schon relativ krass, dieses Hundebild, was aussah wie ein Penis, was die gelöscht haben.
Unfassbar, ne?
Das Zeitmagazin-Cover. Da merkt man schon, was für eine Scheiße das eigentlich alles ist, der man sich da ausliefert. Einerseits und andererseits ist es halt wirklich auch toll, dieses Facebook. Also Anton, unser Kind, fährt sozusagen nach Amerika und hat irgendwie schon alle zukünftigen Austauschschüler, die er da im nächsten Jahr treffen wird, schon irgendwie gefriendet und kennt die und chattet mit denen. Das ist schon auch eine tolle Maschine, dieses Facebook. Also trotz aller Scheiße, die natürlich es auch ist. Aber so ist es ja auch mit Autos. Die sind ja nur auch, glaube ich, verantwortlich für ein paar tausend Tote im Jahr. Und trotzdem sagt niemand, ach, Autos, das ist gefährlich, da wollen wir nichts mit zu tun haben.
Ich kann das schon gerne mal sagen, das ist kein Problem, das kann ich jetzt ja auch
hätten. Sag mal.
Autos sind ja schon doof und manchmal.
Genau.
Oft.
Autos abschaffen.
Besonders hier die ganzen SUVs. Ja. Auf den Tisch hau.
Und du willst ja nach Berlin ziehen?
Also ich wohne ja schon in Berlin, aber...
Wollte ich gerade sagen, ich weiß ja, dass du wohnst direkt neben einem Kumpel von mir.
Ja, das sagen alle.
Naja, na egal.
Komischerweise.
dieser Typ, der muss ganz schön beliebt sein, der neben dir wohnt.
Ich kriege ständig E-Mails, wo jemand mir sagt, dass ich direkt nebenan von ihm wohnen würde. Also das ist ja auch, Berlin ist ja wirklich auch ein Dorf, muss man ja auch mal sagen. Du speierst ja auch ständig in meiner Nachbarschaft. Diese Supernova, das ist bei mir direkt gegenüber sozusagen. Feierst du ja auch ständig Geburtstage. Ach,
ich habe noch nie im Supernova. Nicht? Ach so, also meinen Geburtstag. Andere Geburtstage habe ich dort gefeiert.
Ja, auf jeden Fall ist das ein kleines Dorf. Aber ich wohne auch zur Hälfte der Woche in Hamburg halt. Montags, Dienstags, Mittwochs wohne ich in Berlin. Und Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in Hamburg. Aber Hamburg wollen wir aufgeben. Und wenn das Kind in Amerika ist sozusagen jetzt ein Jahr, haben wir ein Jahr Zeit, eine Wohnung zu suchen. Und wenn es zurückkommt, muss ich nach Berlin.
Und warum Berlin?
Weil es dann überhaupt noch zurück will.
Ich habe gehört, dass das ganz schön sein soll hier. Und ich weiß, dass es ganz schön hier ist.
Also Hamburg ist auch schön. Ich hab auch schon in Hamburg gewohnt. Ich weiß, dass Hamburg schön ist.
Ja, Hamburg ist auch sehr schön. Aber also ich bin zum Beispiel ganz zufrieden mit meinem Job, den ich habe in Berlin. Ah, und deshalb bin ich auch noch in Berlin, weil ich den Job halt habe.
Wegen dem Job in Hamburg.
Das ist ja total antizyklisch.
Ich bin wegen der Frau in Hamburg und die wohnte halt da, die habe ich kennengelernt, die wohnte da und dann bin ich halt immer rübergefahren und habe meinen Job behalten, mache jetzt 2 Tage Homeoffice und 3 Tage im
Office. Dürfen wir das sagen, wer sie ist?
Ja, wer ist sie denn?
Katja Kelm.
Katja Kelm, ja. Also das ist kein Geheimnis, aber ich...
Kann ich den Bloggernamen sagen?
Lieber nicht.
Na gut, okay.
Da gibt es dann irgendwie Gründe, dass sie es nicht haben. Aber sie hat ja auch einen Blog unter katjakelm.de.
Ja.
Da ist ja auch ein Blog. Aber unter anderem ist der Grund, warum wir nach Berlin ziehen, ist sie, weil sie auch Künstlerin ist und in Hamburg beziehungsweise in Berlin sich erhofft, dass es da besser läuft mit der Kunst. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass auch die ganzen Hamburger Künstler nach Berlin gegangen sind und in Hamburg kaum noch Künstler übrig sind. Und also wir haben es jetzt gesehen, weil wir irgendwo, sie hatte eine kitzekleine Ausstellung, beziehungsweise war eine Gruppenausstellung und hat da eine Arbeit ausgestellt und irgendwie eine Woche später war irgendwie so eine ganzseitiger Artikel mit einem riesengroßen Bild über ihre Arbeit, ohne dass dieser Journalist jemals mit ihr geredet hat. Ist einfach so passiert. Ein super Artikel, den er sich zusammengeschrieben hat aus ihrem Blog und ihrer Webseite und ein offizielles Foto, was er von der Ausstellung gekriegt hat. Also das war irgendwie so ein Zeichen vielleicht auch, dass in Berlin
auch total super, die läuft Sachen, das die besser. Katja macht.
Sie macht diese Skulpturen, ne?
Sie knetet sozusagen. Und das Tolle daran ist, dass sie halt die Knete im Prinzip benutzt wie Ölfarbe. Also sie knetet halt sozusagen in Farbe und das, wie man
damit arbeiten kann. Sie sind nicht angemalt, sondern sie sind...
Genau, sie sind nicht angemalt, sondern das sind halt Vollfarben und es bleibt halt, das ist auch irgendwie das einerseits das Komische, weil das halt natürlich auch weich bleibt. Also Knete wird nicht hart, sondern... fettet höchstens ein bisschen. Also es hat irgendwie sowas Temporäres auch und trotzdem ist es halt total skulptural und da und trotzdem hat sowas Temporäres. Ich finde die also auch ganz, ganz gut.
Da gab es auch dich mal als Skulptur, ne?
Ja.
Ja.
Erinnere ich mich.
Ja, genau, genau.
Wenn man eine Künstlerin heiratet, ist es ganz gut, dann wird man so
zum... Für die Ewigkeit festgehalten.
Ständig, immer wieder, ja.
Das ist ganz praktisch.
Sehr
praktisch.
Wie viele EX-Figuren gibt es?
Also auch viele Bilder und Figuren. Und also für eitle Menschen ist es gut, Künstler zu heiraten.
Okay.
Gut, kleiner Tipp. Jetzt sind wir auch beim Heiraten-Thema.
Da wollten
wir
auch noch drüber reden. Mann,
ja. Wir haben ja in Las Vegas geheiratet, das kann ich jedem empfehlen. Wir haben allen Leuten gesagt, kommt doch auch und... ihr seid alle eingeladen und haben trotzdem dann, als wir geheiratet haben, total unsere Ruhe gehabt, weil keiner gekommen ist, was auch schön war.
Wie konnte das nur passieren?
Ja, was bei uns würde das passieren, wenn wir das Gleiche machen würden, wäre niemand da, außer meinen Eltern.
Ja. Und, die würden das machen, die würden das auf sich nehmen.
Ich glaube,
wenn du früh genug Bescheid sagst. Aber wenn du sagst, wir heiraten übrigens morgen.
Also meine Eltern haben es auch überlegt zu kommen, aber sind dann nicht gekommen, weil es irgendwie nicht geklappt hat. Aber ich hätte das auch nicht schlimm gefunden. Also ich hätte auch wirklich nicht schlimm gefunden, wenn 50 Leute gekommen wären. Aber wir haben damit das Problem sozusagen gelöst, wen laden wir jetzt ein und wie vertragen die sich auf der Feier und solche Geschichten. Ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen was, wo man sich dann überlegt, klappt das mit denen und so. Das
Komplexitätsreduktion.
Das ist, ja.
Also total. Ich habe ja, Diana hat halt, Tanja Häusler hat mich irgendwann mal auf der Republika zur Seite genommen und hat mir gesagt, ey, aber heiratet nicht klein. Das haben wir damals auch gemacht. Grober Fehler. Lad alle ein. Das kommt nie wieder. Und Diana ist ja, die hat auch einen sehr großen Freundeskreis und liebt große Partys. Und ich hätte auch keine Probleme damit, so quasi, ach ja, einen ganz kleinen Kreis zu heiraten, fände ich auch absolut in Ordnung. Aber wenn sie das will, dann können wir auch voll aufdrehen. Und da ist halt eher der Gedanke so, jeder kommt rein und dann wird halt im Zweifelsfall es wird kein üppiges Menü geben oder sowas, sondern es wird halt alles eher ein bisschen einfacher sein. Aber dafür sind umso mehr Leute da. Und wir haben jetzt, also die Gästeliste hat bisher, ich glaube, sie hat mal angefangen aufzuschreiben, ihr Teil hat bisher 160 Leute.
Da würde ich dann sofort sagen, ach, sollen wir doch mal überlegen, Las Vegas.
dann komme ich noch dazu, dann wären das wahrscheinlich nochmal so 4.
Bin ich da schon eingerechnet?
164. Du,
164, also sie hat auch schon, ein paar Leute von mir eingetragen, sowas. Und das ist so, ab 150 Leute wird es schwer, in Berlin eine Location zu kriegen. Das wird echt langsam problematisch, also wenn man dann so Richtung 200 Leute denkt. Aber ich finde auch, dass, also ich finde...
Müsst ihr nach Mecklenburg-Vorpommern oder sowas, da gibt es noch große Veranstaltungssäle.
Ja, das Problem ist halt, dass, dass ihre Verwandtschaft kommt halt größtenteils irgendwie relativ weit weg, so Südwestdeutschland. Und wenn die dann schon nach Hamburg kommen, dann wollen die wahrscheinlich nicht nochmal irgendwie 3 Stunden nach Mecklenburg-Vorpommern juckeln, sondern dann wollen die gerne auch ein paar Tage noch vielleicht hier in Berlin bleiben. Ja. Das wäre schon unser Ziel, also lieber ein bisschen kleiner das Ganze zu machen, aber dafür wirklich alle einzuladen und so richtig einen drauf zu machen. Und ehrlich gesagt, wenn sich die Leute nicht vertragen, sorry, dann sollen sie sich halt mal für den einen Tag einen einkriegen.
Ja, bei so einer großen Party ist das dann ja auch wieder unproblematischer.
Genau.
Da läuft sich das dann
und
ja
auch. Und das ist dann, also das ist mein Tag und nicht euer Dreckstag, wo ihr euch gegenseitig angreifen könnt.
Also, was aber nicht stimmt, dass das nie wiederkommt. Also in Amerika zumindest oder gerade Las Vegas dafür bekannt, dass man auch, also Las Vegas ist ja, also es gibt zwei Aspekte. Natürlich kann man sich auch scheiden lassen in Las Vegas. Okay. Aber man kann auch, das machen ganz viele, so ein Renewal machen. Okay. Also nochmal neu heiraten und nochmal sich neu segnen lassen oder sowas machen auch ganz viele. Also man kann durchaus.
Ich dachte, da gibt es so Sammelmarken, wie so beim, wo man so abstempeln lassen kann, wie beim Kaffeeladen, wo man dann die 10. Hochzeit ist kostenlos oder irgendwie sowas.
Das gibt es bestimmt auch, ja. Also man kann das auch ganz leger machen.
Und stimmt, dieses Renewal ist ganz hip da, ne, in Amerika.
Also tatsächlich ist ja so, dass Las Vegas ursprünglich tatsächlich eine sehr liberale Scheidungsgesetzgebung gehabt hat. Und man musste irgendwie 3 oder 4 Monate in Las Vegas leben und dann konnte man sich scheiden lassen. Das heißt, ganz viele Leute sind tatsächlich so als Touristen hingekommen, haben sich da gemeldet und haben sich dann scheiden lassen und haben sich die gedacht, können doch auch die andere Sache machen. Und deshalb haben sie dann sozusagen dieses Heiraten auch genauso einfach gemacht. Also wir sind tatsächlich am Heiligabend in die Behörde gegangen, um uns unseren Schein zu holen. Man braucht einen Schein und mit dem Schein kann man in irgendeine Kapelle gehen und sich irgendeine Hochzeit buchen. Also sei es eine Hochzeit mit Elvis oder ohne Elvis oder mit irgendeinem Kaplan oder mit einem Schwulen oder wie man es halt haben will und lässt sich dann da trauen. Also auch so eine, ich glaube, so eine Lizenz, dass man Leute verheiraten kann, war, glaube ich, auch mal bei Big Bang Theory, auch mal kann man im Internet, glaube ich, kaufen, so eine Lizenz. Und dann kann man die Heirat sozusagen machen.
Homo-Ehe auch, oder?
Ich weiß es gar nicht. Das ist in Amerika ist ein bisschen Nevada, schwierig, ne? Aber kann
der Staat Nevada,
in Las Vegas ist ja alles möglich.
Aber Nevada ist ja der Bundesstaat und das ist ja irgendwie das
seine. Die sind relativ liberal. Also das ist auch der einzige, oder Las Vegas ist die einzige Stadt in Amerika, die ich kenne. Ich kenne jetzt nicht so viele Städte, wo man offen mit Alkohol rumlaufen kann und überall rauchen und Prostitution ist legal. Und
du hast dich doch auch prostituiert?
Ob ich mich prostituieren lassen möchte?
Nein, in Las Vegas, ob du das auch mal ausprobiert
hast. Ich fand das interessant, weil ich tatsächlich mal mit einer Flasche Bier auf der Straße stand in Las Vegas und dann mich eine Prostituierte angesprochen hat. Also man hat sozusagen alles, was in Amerika sonst nicht möglich ist. Aber
also mit einer Hand Kippe, andere Hand Bier und dann eine Prostituierte.
Das so ungefähr war das, ja.
Okay.
Also das war auf jeden Fall faszinierend.
Und da nicht mal eine Waffe in der Hand gehabt, was ja auch quasi verboten ist in Amerika.
Das wäre vielleicht...
Nee, das wär total normal gewesen.
Keine Waffe überall in der Hand zu haben.
Also keine Waffe, ja.
Keine Waffe, ja.
Auf jeden Fall Las Vegas kann ich zum Heiraten sehr empfehlen.
Ja, ich war nicht auf der Hochzeit von La Printemps.
Nee, warst du nicht.
Nee, aber ich war auf dieser Afterparty von La Printemps. Die hatte
auf der After-Wedding-Party.
Genau, also Julia Schramm hatten wir auch hier schon im Podcast. Ja. Die hat jetzt geheiratet. Ihre Verlobung war damals irgendwie, die waren, glaube ich, in Prag oder sowas und dann hat Fabio ihr den Antrag gemacht und ihren Ring geschenkt.
Und der Ring war zu billig.
Und dann haben sie es irgendwie per Twitter rausgehauen. Oder irgendwie. So, wir sind jetzt verlobt. Und dann hat irgendwie die Bild-Zeitung das aufgegriffen und hat die Zeit drüber berichtet und es war irgendwie, damit haben die wirklich nicht gerechnet und das war irgendwie ganz schrecklich eigentlich für die beiden, weil das irgendwie echt auf so ganz ekelhafte Weise ausgeschlachtet wurde. Und dann hatten sie jetzt gedacht, dass sie das irgendwie total geheim halten. Deswegen hatte ich nur eine Nachricht gekriegt, so hier, wir machen eine Gartenparty. Und ich so, ja, Gartenparty ist doch nett. Irgendwie bei Julia, die hat einen schönen Garten. Und dann bin ich hingefahren und dann plötzlich war das alles so irgendwie dekoriert und so in Weiß. Und irgendwie so, was ist das für eine Gartenparty? Und dann erst im Laufe des Abends stellte sich heraus, dass gestern die Hochzeit war.
Okay.
Und die dort die Hochzeitsfeier gehabt haben. In einem kleineren Kreis, als dass ich dazugehören hätte sollen. Aber sie haben sozusagen nochmal eine extra Party so für die Plebs gemacht, wo ich dann auch mit dazugehöre. Und dann die Reste versoffen. Das war irgendwie auch ganz nett. Also, ja. Also die hatten dann sozusagen auch so ein, die wollten das auch sehr, die hatten Angst vor Heiratskontrollverlust.
Ja, ist ja auch berechtigt, wenn einem die Bildzeitung oder die Zeit
auf dem
Nacken sitzen.
Also die Bild will man wirklich nicht im Nacken haben oder sowas.
Nee, ja. Also die Gefahr besteht, also ne, wenn du das was ankündigst, dass dann die da auftauchen und dann hier die Piratenhochzeit und schlachten das so aus und hier, ne? Also.
Und das muss ja nicht mal sein, dass es ausschlachten, sondern es reicht ja, wenn 20 Fotografen sind, die glauben, dass sie es ausschlachten könnten.
Und ja, ja, dann, genau. Und irgendwas also, finden die ja immer. Also
in Las Vegas gab es auch keine Fotografen. Und da fragt jemand im Chat, welches Hotel, also wir haben im Venetian übernachtet, aber im Hotel kann man ja auch natürlich heiraten.
Selbstverständlich.
In allen Hotels gibt es mehrere Kapellen, aber wir sind in irgendeiner kleinen Kapelle. Da war auch
das Klopapier ist alle und außerdem möchte ich gerne heiraten.
Aber eigentlich wollte ich nach dem Berlin-Ziehen-Thema wollte ich eigentlich rübergehen, weil der CCC-Kongress.
Genau, hier hat schon jemand geschrieben, zwischen Weihnachten und Silvester ist Berlin ja eh nichts los.
Stimmt, ja.
Das kann genau. Man auch heiraten.
Zwischen Weihnachten und Berlin war ja immer der Chaos Communication Kongress vom CCC, der große Kongress. Und jetzt ist er nicht mehr da.
Aber ich bin deshalb nie zum Kongress nach gegangen, Hamburg gegangen, weil ich in Hamburg zu Weihnachten halt immer bin und nicht in Berlin.
Toll, und jetzt siehst du. Ja.
Und jetzt tauscht sich das aus.
Ja, jetzt ist es umgekehrt.
Ja,
das ist ganz geil. Also werde ich wahrscheinlich nie auf den Kongress kommen.
Nee, da kannst du doch mal rüberfahren.
Ja, Weihnachten ist schon so eher eine schwierige
mit
Zeit.
Mit Family ist das schwierig, ne?
Ja. Mit vielen Families ist ja dann auch nochmal...
Aber es ist ja nicht Weihnachten. Es ist ja wirklich dann irgendwie 27. geht's los.
Bis für mich ist das Weihnachten. Also es ist dann der 5. Weihnachtsfeiertag oder so, ne?
Ach so, ja.
Für mich. Nee,
der 3. oder so.
25., 26., 3. Weihnachtsfeiertag.
Ja, also gibt es ja nicht, aber...
Naja, doch. Kann man schon so...
Post-Privacy schafft auch Weihnachtsfeiertage ab, oder wie?
Ja, das steht definitiv in unserem Programm. Nee, die Weihnachtsfeiertage, es gibt nur 2 Weihnachtsfeiertage. Punkt.
Ach so.
Ja.
Achso, das habe ich vergessen, das stimmt, jetzt wo du es sagst.
Und der Kongress, der hatte sich echt sehr, sehr geil strategisch positioniert in diesem Loch zwischen den Jahren, sagt ja man immer schön. Ne? Und da gehe ich jetzt schon auch regelmäßig schon seit einigen Jahren hin. Und sagen wir mal, seit
da wird man auch ziemlich schnell gehackt, habe ich gehört.
Seit
ne?
4 oder 5 Jahren gehe ich regelmäßig hin, ansonsten war ich.
Ich weiß nicht, ob die Gefahr so hoch. Also ich habe. Ich habe all die Jahre immer ein bisschen Panik davor geschoben, aber ich habe nie auch nur einen Hauch eines Problems gehabt, außer dass danach alle meine Nacktfotos in der... Nein, aber so.
Also
ich habe wirklich nie Probleme damit gehabt.
Ich habe... ich glaube nicht, dass ich gehackt worden bin. Man weiß es ja nicht.
Ja, ja.
Ne? You never know. Also ich mache auch immer Vorsichtsmaßnahmen. Also ich mache dann
Alu für die Zeit aufsetzen.
Und genau. Ich wechsle dann das Passwort und sowas und so. Und nö, ich habe auch keinen Bock drauf, gehackt zu werden. Das ist kein schönes Gefühl. Aber ich habe jetzt tatsächlich nichts auf dem Rechner, wo ich frage mich halt auch irgendwie. Ne?
Und ja,
zur Not, wenn die irgendwie meine Daten haben, dann haben die meine Daten, aber ich habe trotzdem keinen Bock drauf, deswegen ändere ich dann schon auch mein Passwort und sehe zu, dass ich halt die Firewall anmache, die ich nicht immer sonst anhabe bei Mac und dass ich dann bestimmte Sharing-Dienste einfach ausmache und ja, solche Sachen, also so möglichst die Einfallstore minimiere. Halt nur noch per HTTPS surfe und
ja. Das ist halt so das eigentlich Wichtige. Aber das wird einem auch wieder furchtbar kompliziert gemacht, dass man so HTTPS surfen. Krieg das mal raus, ob dein Twitter-Client jetzt HTTPS nutzt oder nicht.
Ja, das ist ja mittlerweile, da sind wir jetzt mittlerweile drüber.
Ja,
ich
ja,
glaube, es gibt mittlerweile keine Twitter-Clients mehr, die nicht HTTPS
benutzen. Ja, dann ist ja Facebook-Client oder zumindest der Mail-Client. Oder
also früher sind ja tatsächlich diese scheiß Twitter-Clients, haben das scheiß Passwort unverschlüsselt drüber geschickt.
Ja, klar. Naja, wie jeder FTP-Client das halt heute
ja,
auch
ja.
macht.
Naja, ja. Ja, SFTP, ja, klar.
SFTP ist sicher.
Naja, jedenfalls, das sind so ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Aber ich habe auch, also meines Wissens wurde ich noch nicht gehackt.
Genau.
Außer einmal dein Google-Account.
Ja, das war jetzt aber.
Woanders.
Das war jetzt aber ein anderer, das hatte damit nichts zu tun. Das war wahrscheinlich tatsächlich irgendwie.
Ist ja denn schön, der Kongress? Also macht das Spaß? Ist das so vergleichbar mit Republika oder ist das ganz
schon
anders?
Oder? Ist anders.
Riecht das da stark oder?
Es riecht nicht stark. Mhm. Meine Freundin war.
Also auch ein bisschen schon.
Diana hat mal gesagt: Oh, es riecht so angenehm wenig nach Testosteron hier. Das fand sie dann immer ganz toll. Es ist halt. Es ist eine komplett andere Welt als die Republika. Also es ist jetzt nicht so. Es ist nicht so dieses. Es sind schon eher so die klassischen tendenziell in Richtung Aluhut-Nerds und auch die, die ihre eigenen Kisten schrauben und sowas. Und ich fand das gerade auch in den letzten Jahren, also ich habe ja letztes Jahr, den fand ich ja nur so Mittelding-Kongress, weil das war schon so sehr stark auch so in Richtung, dann bauen wir halt uns, dann soll halt jeder seine eigene Infrastruktur aufbauen und also so nach dem Motto, wenn Google und Apple das nicht sicher machen, ist ja die einzige sichere Variante, baut doch eure eigene, jeder soll seine eigene Infrastruktur hinbauen, und wo dann alle so tatsächlich da sitzen und klatschen und ich mir so denke, so entschuldigt mal bitte, in welcher Realität lebt ihr eigentlich, in der Leute ihre Infrastruktur, Serverinfrastruktur ernsthaft massenhaft selber aufbauen könnten. Und aber darüber hinaus sind es schon oft sehr inspirierende Vorträge, sehr, sehr abwegige Themen, tolle Hacks, tolle Sachen. Also es macht schon immer eigentlich Spaß, dahin zu gehen.
Also da lernt man wirklich echt was Neues. Also wenn man bei der Republika ist, dann kann man irgendwie den x-ten Vortrag von über, keine Ahnung, Social Media Quatsch oder sowas. Das ist ja extrem redundanter Quatsch. Aber wenn du dann auf dem Kongress bist und dort halt tatsächlich die neuesten Hacks von, keine Ahnung, GSM oder Skype oder was weiß ich halt, ne?
Also GSM vorgestellt ist wirklich eindrucksvoll. Da steht also jemand auf der Bühne und hört live irgendein Handy ab und von dem, wo 10 Minuten dann, vorher noch alle von behauptet hätten, das wäre technisch nicht möglich.
Und dann Kongress gehen, habe ich zum Beispiel gelesen drüber.
Davon liest man dann. Und dann halt genau, wirklich konkret auch aufgeschlüsselt zu kriegen, wie das gemacht wurde und welche Mittel und so weiter. Und also das ist halt teilweise auch echt eine krasse kognitive Überforderung, wenn man jetzt nicht total drin ist, und das bin ich auch gar nicht. Und aber es ist dann trotzdem echt auch ein geiler Erkenntnis immer so. Also es ist, also dort werden auf einem sehr, sehr technischen Niveau sehr, sehr relevante Dinge preisgegeben, und das ist schon inhaltlich immer ziemlich geil. Also letztes Jahr fand ich es ein bisschen schwächer als sonst, aber
aber ist das nicht gut, dass wir nach Hamburg gehen, weil da ist mehr Platz? War das nicht einmal furchtbar eng, was man so gehört hat?
Also ich gehöre jetzt auch nicht zu den Meckerern. Also ich finde es natürlich, ist natürlich jetzt für mich schwieriger, weil ich wohne in Berlin, und das ist natürlich, freute mich natürlich, dass er jetzt irgendwie in Berlin ist. Aber ich bin auch schon damals, als ich in Hamburg gewohnt bin, bin ich schon immer nach Berlin gefahren zum Kongress, und ich werde jetzt auch nach Hamburg fahren, wenn der Kongress jetzt umzieht. Erhöht den Aufwand. Es ist natürlich bequem, wenn man einfach nach dem Kongress einfach nach Hause ins Bett gehen kann, ins eigene, oder anstatt dass man sich irgendwie bei einer Penngelegenheit unterkommen muss oder was weiß ich. Aber ich werde das dann trotzdem machen. Ich glaube, das wird auch ganz gut. Und das ist, in der Tat ging das wirklich echt tierisch auf den Sack, und der CCC, also der Kongress, war schon seit mindestens 4-5 Jahren komplett überbucht. Die letzten 2-3 Jahre war es so, dass die Vorverkaufstellen immer so innerhalb von 5 Minuten immer ihre paar hundert Tickets da rausgeballert haben, und die waren einfach sofort weg. Und du musstest, es war wirklich eine Lotterie. Es war so eine HTTP-GET-Lotterie.
Darüber hinaus waren es Beziehungen. Das ist halt dann auch das Schlimme.
Ja, nee, das war ja die letzten Male nicht mehr so. Also früher gab es da halt diese Golden Tokens oder sowas irgendwie, die dann halt so im CCC-Umfeld und intern irgendwie, obwohl gibt es immer noch so ein bisschen, aber halt
also sehr, sehr beschränkter. Also letztes Jahr hätte ich kein Ticket gekriegt, wenn ich nette Follower mir ihre Massenbestellung mit abgegeben hätten. Also das ist halt so.
Nee, also ich habe
das war doof,
ich habe, stimmt. Ich habe mir Tickets geklickt, also.
Ja. Stimmt, du hast, ich hab's nicht geschafft.
Ja,
ich hab's probiert,
aber ich hab's beim ersten, also es gab dann irgendwie 3 Wellen. Beim ersten bin ich auch leer ausgegangen, beziehungsweise die habe ich verpennt, und bei der zweiten habe ich dann aber auch direkt was gekriegt. Also wirklich, ich habe sie verpennt, wirklich so um 5 Minuten, ne? Also ich habe mir extra erst einen Kalender eingetragen und so, und dann habe ich so, ach ja, stimmt, ah, das ist scheiße, das läuft ja schon seit 5 Minuten, dann habe ich es probiert und dann war natürlich alles weg, so, ne? Also es war, du musst halt wirklich in der Sekunde, wo das irgendwie online geht, musst du da sein, und dann musst du,
ne? Ja, selbst da, also beim zweiten Mal war so, sind jetzt schon alle Tickets weg oder hat es noch gar nicht angefangen? Also das war wirklich die Frage, und der Server war die ganze Zeit über down, und
das BCC fasst irgendwie 3000 Leute, glaube ich. Und das war dann sozusagen das Höchstmaß an Leuten, die sie da reinlassen konnten.
Und in Hamburg, wie viele Leute dürfen da?
Ja, also da sind sie, glaube ich, noch lange nicht. Also da glauben sie auch nicht, dass sie an die Kapazitätsgrenzen kommen. Aber das ist definitiv. Also das Kongresszentrum, also das kennst du ja, ne? PCH heißt es, glaube ich, ne?
Whatever.
PCH dort am Planten und Blumen da. Dammtor, Dammtor.
Dammtorbahnhof.
Genau, Dammtorbahnhof. Das ist riesig. Also das ist wirklich riesig. Und ich glaube tatsächlich, dass der CCC dort nicht alle Räume auch von diesem Kongresszentrum jetzt gebucht hat. Weil sie nicht damit rechnen, dass sie es voll kriegen.
Da passt sogar die ganze SPD rein in den Verein, in das
Kongresszentrum. Ja, genau. Stimmt. Da haben wir uns ja mal getroffen bei einem SPD-Parteitag. Ja.
Stimmt. Wo man sich so überall trifft.
Mhm. Ja, ja. Wobei, das muss man natürlich hier disclaimern, weder Felix noch ich sind in der SPD.
Ihr seid ja beide Piraten.
Nein.
Ich bin auch kein Pirat, aber ich sympathisiere
also,
immer noch komischerweise mit den Piraten.
Es wird überall, es ist schon der zweite Artikel rausgekommen, wo behauptet wurde, ich bin Pirat. Also zuerst die Bild-Zeitung und dann irgendeine andere komische Zeitung.
Bild hat über dich geschrieben?
Also Bild Online zumindest.
Bild Online hat über dich geschrieben?
Ja. Also ich wurde gar nicht voll ausgeschrieben. Es war auf diesem Piratencamp, da habe ich einen Vortrag gehalten. Und dann hieß es irgendwie die Piraten Michael S. und Julian F. oder sowas.
Ohne Alter? Ist doch normalerweise Michael S.
Falsches Kamera Alter. Auf. Habe ich nicht mehr Erinnerung, ob mein Alter da auch das angegeben war.
Ach, das hätte ich mir gemerkt.
Na, jedenfalls wurde ich da gar nicht, ich glaube, oder es wurden nur die Vornamen genannt oder so. Aber zumindest war es halt definitiv auf mich, der Piraten und so. Und bei dem anderen Artikel wurde tatsächlich auch mein Name genannt und dann vor allem in Klammern Mass Pro. Also MS Pro hat aber ein A dazwischen noch. Mass Pro.
Wow, das hast du mal kurz noch durch den Raum gerufen.
Ja, und
Mal kurz Pirat. Ich wollte mich zu Karneval mal als Pirat verkleiden und dann habe ich mich verkleidet und dann sah ich aber aus wie ein Penner und dann bin ich als Penner gegangen.
Was durchaus einiges über die Piratenpartei auch aussagt. Ja, vielleicht.
Kommst du so auf die Party so und dann so, bist du Penner? Nein, ich das ist Piratenkostüm. Du siehst aus wie ein Penner. Na gut, dann bin ich Penner. Und dann so, bist du Penner? Ja, ich bin Penner.
Okay, wie viel? Mit insgesamt 12.500 Sitzplätzen, davon 3.000 im bisherigen Saal 1 und 6.240 in der neuen Halle H. Okay, also das Kongresszentrum Hamburg wird es noch eine Weile aushalten.
Das läuft.
Ich war ja schon ein bisschen traurig, als ich gehört habe, dass der Kongress nach Hamburg geht, weil weil ich noch nie Berlin verlassen habe und das auch nicht. Ich war, als ich es erfahren habe, war ich in Hamburg. Ich war am
Hast du dir dann sofort die Location angeguckt und dir ein Hotelzimmer gebucht?
Das Lustige ist, ich habe das ist ja offiziell, ist es irgendwie so Freitagnacht rausgekommen oder Sonnabend morgens oder sowas, ne? Ich habe das nicht so genau mitgekriegt, weil ich bin bei O2 und da hat man.
Also ich wusste das tatsächlich schon echt ein, zwei Monate.
Ach komm, ja, das ist auch, seit wann wüsstest du das denn, Felix?
Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwann erfahren, irgendwann gelesen. Aber
also ich habe das irgendwie Freitag, habe in Hamburg in einem Hotel eingecheckt und habe ein Foto von der Steckdose gemacht, weil die hatten so USB-Steckdosen, wo man so direkt das iPhone-Kabel reinsteckte und habe dann so getwittert, so, das mag ich, also ich mag das Hotel, so nach dem Motto. Und dann kam so, wo ist denn das Hotel?
Und dann für gleich für einen Kongress mieten.
Und dann so, willst wohl schon mal ein Zimmer für einen Kongress angucken, wa? Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum es in den Witz gehen sollte, so haha, ja, und dann irgendwie 5 Stunden später oder paar Stunden später, dann platzte die Bombe, dass jetzt der Kongress nach Hamburg geht.
Also intern war das schon länger bekannt. Die haben ganz lange verhandelt mit der Hamburger Regierung. Die Hamburger wollten diesen Kongress ganz badly.
Ah, okay, ernsthaft?
Ja. Also
halt die Hamburger Regierung ganz, oder die Hamburger CCC-Leute?
Nee, die Hamburger Regierung. Also die CCC wollte auch nach Hamburg, oder beziehungsweise hat es als Option angesehen. Ich glaube, treibende Kraft war Fukami. Die Hamburger wollten den Kongress. Also wirklich, so einen großen Internetkongress oder so einen großen Computer-related Zukunfts-Internetkongress, das ist eine geile Prestigegeschichte für eine Stadt. Und Berlin hat 3.
Das ist quasi die neue Cebit.
Und Berlin hat 3, so. Ja, und Hamburg hat keine mehr, seitdem die Next auch schon nach Berlin gegangen ist, ne? Gibt es wirklich gar nichts mehr in Hamburg Relevantes, was so Internet angeht. Und der Kongress ist definitiv noch mit die wichtigste oder eine der wichtigsten überhaupt in Deutschland. Und Deswegen waren die echt sehr heiß drauf und die haben echt gute Konditionen rausgehandelt. Okay. Was so die Stadt irgendwie überhaupt an Möglichkeiten, Infrastruktur schafft, was den Preis angeht für das Kongress-Dings. Ne? Also die haben ja auch schon ewig, also schon im BCC hatten die ja einen unfassbaren Deal.
Baut
ja.
Hamburg ne? dann Steckdosen in der ganzen Stadt auf, oder?
Genau, in Hamburg wird jetzt komplett umgewandelt, ein riesengroßes Internetcafé. Nein. ich weiß nicht, also das sind auch noch verschiedene Sachen in der Verhandlung. Und genau deswegen, du musst es auch ziemlich lange geheim halten, weil wenn es halt irgendwie announced wird, ja, klar, dann verändert das deine Verhandlungsposition.
Bist du im CCC beim CCC Mitglied? Oder?
Ich nee, aber ich
kenne... Aber Siebes Mitglied ist er mittlerweile.
Ja, zumindest Siebes. Nee, ich kenne aber ziemlich relativ viele Leute aus dem CCC, deswegen... habe ich da Kontakte. Und,
dein Notebook ist auch CCC geprüft, steht hinten drauf.
Genau, das ist CCC geprüft vom Cyber-Zertifizierungsclub.
Mhm. Was haben die da gemacht? Einmal aufgeklappt, reingeguckt und wieder zugemacht und aufgeklebt? Oder?
Genau, nee. Ich weiß
oder nicht, kannst du den für 1,50
kaufen, den
Aufkleber?
Nee, den, also kennst du dich an letztes Jahr das Camp, beim CCC-Camp in Finofurt? Gab es diesen großen Skandal um Daniel Domscheit-Berg, das hast du mitgekriegt, oder? Mhm. Den CCC-Rauswurf von Daniel Domscheit-Berg. Er hatte damals einen Vortrag gehalten über sein Projekt des OpenLeaks, diesen WikiLeaks.
Was ist auch eigentlich geworden? Gibt es das noch?
Das ist eine gute Frage.
Das wird bald online gehen.
Bestimmt. Daniel Domscheit, aber Daniel Domscheit-Berg und Anke waren auf jeden Fall auf der Julia Schramm-Hochzeit. Aber ich habe jetzt nicht getraut zu fragen, was aus
OpenLeaks. Hey, wie steht es eigentlich auf OpenLeaks? Genau.
Egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall auf den Daniel Domscheit-Berg-Rauswurf war ja tatsächlich, Andi Müller-Magun hat ja gesagt, der CCC ist kein ADAC, der irgendwelche Software prüft, genau, weil Daniel hat dann irgendwie aufgerufen, hier, liebe Hacker, guckt doch euch das mal an und guckt mal, ob das da Sicherheitslücken gibt oder nicht oder wie auch immer, so ein bisschen Meta.
Genau.
Und das war dann so der offizielle Begründung für den Rauswurf. Das war ja ein riesengroßer, das war einfach nur peinlich, ja. Und
alle Beteiligten.
Und jetzt, also mit Y jetzt, auf Twitter heißt er, Sebastian Vollenhals heißt er. Der hat dann irgendwie spaßeshalber. Genau, der hat wirklich einen Hals voll, so heißt er wirklich. Und der hat dann halt irgendwie diese Aufkleber gemacht, als CCC geprüft. Eigentlich so als Trollaktion, hatte ja auf dem Kongress dann verteilt. Einfach so. CCC geprüft vom Cyber-Zertifizierungsclub und dann irgendwie, genau, was hat er drunter geschrieben hier, so alternativlos. Urteil alternativlos. Halt so auch mit dem Referenz auf Hefes und Franks Podcast, ja. Sehr lustig. Und dann haben wir das überall rumgeschickt. Und dann wollten wir es eigentlich noch Andi Müller-Magun auf die Glatze kleben. Aber den haben wir da nicht gefunden.
Die Glatze oder den Magun?
Ach, Magun, ja. Und, aber dann haben wir uns auch gedacht, vielleicht hat er auch gar nicht so den Humor dafür. Und dann meinte irgendjemand, er kenne ihn und wüsste, dass er jemanden kennt, der mal Humor gehabt haben soll. Aber, naja. Ja, das ist die Geschichte von dem CCC-Aufkleber. Ich weiß nicht, ob jetzt
das ist eine sehr schöne Geschichte auf jeden Fall.
Ob jetzt den noch die noch hat. Also ansonsten könnte man den mal kontaktieren auf Twitter jetzt mit Y, also vorne Y. Kann man mal fragen, ob der noch irgendwelche diese Aufkleber dazu zur Verfügung hat. Ich habe übrigens auch einen auf meinen Briefkasten vor der
Haustür. Seitdem kommt keine Werbung mehr.
Und dann habe ich halt so von wegen so, hier kann man jetzt übrigens auch anonym Dokumente einwerfen.
Ja, okay.
Das ist jetzt sozusagen.
Ach, du hast jetzt.
Genau, so als Leaking-Plattform.
Also, ich bin jetzt auch OpenLeaks ist jetzt bei dir.
Quasi. Ich bin jetzt eine kriegst nur Spam, oder?
Ich krieg da mal nur Spam rein.
Habt ihr eigentlich die Bild gekriegt?
Ja, Katja hat damit sozusagen das als zum Fensterputzen und zum Kupferplattenabwischen benutzt. Das war sehr praktisch. Also.
Ich habe keine Bild gekriegt. Ich habe sie einfach nicht gekriegt. Ich hab sie nicht abbestellt oder so. Ich habe sie einfach nicht gekriegt.
Wir haben sie gekriegt, aber Diana wollte nicht, dass sie in die Wohnung kommt.
Was?
Sie lag im Briefkasten und sie wollte die dann irgendwie direkt wegwerfen und ich habe dann irgendwie gesagt, ach lass doch mal kurz, vielleicht will man ja doch mal drin blättern.
Hast du dann geblättert dann?
Habe ich nicht. Es war mir dann irgendwann, hat sie gesagt, ja okay, dann nachher, aber jetzt wollen wir die nicht in die Wohnung tragen, sondern es bleibt ja erstmal im Briefkasten drin. Und dann sind wir irgendwann beim Spaziergang wieder zurückgekommen und dann war es mir auch egal. Und dann habe ich bis heute keine Bild aufgeschlagen. Das ist,
kriegen wir hier irgendwie mal so Licht hin oder so?
Wir kriegen ja auch Licht hin. Wir kriegen
das. Das ist irgendwie so,
wir können ja auch
so
noch düster. So
ein, wozu brauchst du Licht?
Dann können wir uns besser angucken.
Wir müssen aber doch nicht. Ich kann dich übrigens sehr gut angucken, weil du beleuchtet wirst von deinem Laptop.
Ja, das ist total nett, aber ich kann halt nicht zurückbeleuchten. Ich meine, angucken. Ja. So, ja, super.
Wir können ja auch so Licht anmachen.
Ich finde das besser. Dann können wir uns angucken beim Reden.
Oh Mann. Jetzt als nächstes.
Sollen wir es nicht wieder ausmachen?
Im Dunkeln ist gut munkeln.
So.
Ja. Gut, das war der Kongress.
Haben wir noch Themen? Oder?
Ja, ja, wir haben noch Themen. Genau, Zeitrafferin, unser letzter Gast, den wir hatten, Julia Seliger, die hatte ja auch einen FAZ-Blog.
Ja,
und das hat sie erst nicht mehr?
Und jetzt hat sie es nicht mehr.
Hat die urheberrechtliche Probleme gekriegt oder was?
Nein.
Hat
die iPhone-Fotos veröffentlicht?
Nee. Also, wie war das denn? Also sie hat letztes Mal schon darüber geklagt, dass sie nicht alle Artikel bezahlt bekommen hat, die sie dort veröffentlicht hat, weil sie nämlich an einem Tag, also sie hat irgendwie den ganzen Monat nichts geschrieben und hat am letzten Tag des Monats hat sie 4 Artikel rausgeballert.
Hey, ich brauche mal dringend Geld. Genau.
Das schrie natürlich nach irgendwie, ich brauche mal ein bisschen dringend Geld. Und dann haben die sich irgendwie so einfach so geweigert und haben ja dann einfach irgendwie nicht alle Artikel bezahlt, ich glaube nur 2 oder nur sogar nur 1.
Okay.
Und dann war das so, dass sie natürlich, das hat sie total angepisst. Ist ja auch ein bisschen, ich finde es auch nicht ganz koscher, weil ich meine, das war jetzt nicht abgesprochen, dass das so gehandhabt wird. Ne? Ich meine, okay, das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn nicht zu sagen ein bisschen dreist, das so zu handhaben, aber da gab es jetzt keine Absprache. Und dann hat sie jetzt irgendwie wieder den ganzen Monat nichts geschrieben, also aber wirklich gar nichts, ne? Und dann haben sie jetzt einfach den Blog abgeschaltet, so. Und das Krasse, was ich finde halt irgendwie, und das hat ja die FAZ bei mir ja auch gemacht, dass sie einfach wirklich das ganze Blog einfach offline nehmen. Sie nicht einfach sagen, so, du kannst jetzt nämlich schreiben oder so, hier, wir schmeißen jetzt deinen Account raus, kannst dich jetzt mehr einloggen oder wie auch immer, so, sondern einfach wirklich das ganze Blog so mit allen Inhalten einfach aus dem Internet
also raus. Also auch das, was schon war.
Ist auch weg. Das, was schon war und so, ne? Und einfach komplett depublizieren. So.
Eine Form von Identitätsdingsbums.
Und das finde ich, und ich finde, das geht nicht. Das ist irgendwie, das ist total assi. Das ist total Arschloch.
Zurückwirkend.
Wem gegenüber ist das Arschloch? Der Autorin gegenüber oder den Lesern? Weil das ist das Einzige, was ich jetzt komisch fände.
Also bei mir war es dann wenigstens noch so, dass ich dann auch die Rechte bekommen habe, meine Texte, also sie haben meine Texte zurückbekommen und sozusagen, ne? Und ich durfte sie auch nochmal wieder veröffentlichen. Bei Julia ist das wohl nicht so. Das heißt also, deine Texte sind dann sozusagen zwar geschrieben, aber. Halt
das ist wie niemanden. Früher dann, ne? Dann landet die Zeitung irgendwann im Altpapier und dann ist dein Text auch
weg. Aber dann ist er wenigstens
so ein
Bibliotheksarchiv vorhanden.
Die ist dann halt immer in Archiven da, die ist immer noch irgendwie referenzierbar, aber dieser Text ist dann halt einfach nicht mehr da. Der ist für niemanden mehr referenzierbar. Mhm. Die ganzen Links, die auf einen Blogpost gegangen sind, die gehen ins Leere. Irgendwie für die Leser ist das scheiße, die sich das gebookmarkt haben, die darauf zurückgreifen wollen. Und
Artikel, also, die ich schon die ganzen Jahre mal endlich lesen wollte
und plötzlich wieder weg. Es gibt tausend Stakeholder an so einem Quatsch irgendwie, die jetzt alle gefickt sind dadurch.
Inklusive der FAZ.
Ja, und ich finde es irgendwie, und das ist so unnötig, das kostet die doch kein Geld oder sowas, ja. Ich finde das ein grundsätzliches Assi-Verhalten, Dinge zu depublizieren.
Das ist aber ein Zeichen dafür, dass diese These, das Internet vergisst nichts, nicht stimmt.
Ja, genau, ja.
Weil das Internet vergisst verdammt viel, also.
Ja, genau. Das Problem, die Sache ist ja die, also wenn man diese These anbringt, das Internet vergisst nichts, dann sagt man, du kannst dir nie sicher sein, ob das Internet Information X vergisst. Ne? Und die These stimmt weiterhin. Also, also dich darauf zu verlassen, dass das Internet irgendwas vergisst, das ist immer noch eine schlechte Idee. Ja. Nur zu sagen irgendwie, aber tatsächlich zu sagen, das Internet vergisst nichts mit der Betonung auf nichts, ist natürlich auch falsch.
Also ich finde es ja einerseits, auf irgendeiner Keynote, auf einer Republika, 3-4 Jahre oder so was ist her, hat jemand dafür plädiert, dass das ja nichts Schlechtes wäre eigentlich, dass man auch im Internet so eine Art Altersprozess.
Ja, das war dieser österreichische Vollhans, dieser, wie heißt der denn nochmal, dieser Professor aus Österreich, der tatsächlich auch das Recht auf Vergessen. Ne? Mhm.
Das war sein Thema, oder das war das Thema des Vortrags, und ich fand es zumindest ist bedenkenswert. Und also ich mache es zum Beispiel bei mir auf dem Blog so, dass ich nichts lösche, aber nach 3 Jahren fallen meine Artikel aus dem Google-Index raus. Also ich verbiete nach 3 Jahren einfach Google meine Artikel zu indexieren. Das hat mich einerseits von einer ganzen Menge Abmahnung, glaube ich, bewahrt. weil die Leute googeln sich ja und dann finden sie irgendeinen alten Scheiß und dann sagen sie, hier, weg damit und so. Die sind noch da, also Links funktionieren noch, aber man kann es nicht mehr googeln. Und ich finde das eigentlich als Grundidee gar nicht mal so doof. Nicht nur, weil es jetzt meine Idee ist, sondern warum soll man irgendwie den alten Scheiß noch so präsent halten? Also er soll ja da sein, finde ich eigentlich auch besser, als einfach zu löschen. Aber ich fände zum Beispiel auch gut, wenn Blog-Software das machen könnte, dass man das alte Artikel alt wirken, also dass man es auch mit Gestaltung irgendwie hinkriegt, dass man sieht auf einen
Blick, so
ein bisschen vergilbt oder so.
Das finde ich auch sehr schade. Das ist so, es gibt so dieses, es gibt kein Altern mehr, sondern es gibt nur noch Veraltern.
Ja. Also ganz schwierig, ich habe tatsächlich jetzt Anke Gröner hat einen Artikel gequotet auf Quote FM, der war genau ein Jahr alt. Und das siehst du halt erst auf den dritten Blick, weil du dann irgendwann auf die Datumszeile, die entweder ganz unten ist oder manchmal ist ja da nach oben. Und gerade bei Spiegel Online oder bei Artikeln von großen Zeitungen ist das total schwierig herauszufinden, wann der eigentlich jetzt ist und den Kontext da zu erfahren. Also ich finde diese Kulturtechniken, die wir sozusagen über Jahrhunderte mit Büchern, mit Zeitschriften, mit Archiven und sowas gelernt haben, die haben wir im Internet noch nicht richtig gut drauf.
Was geil wäre, ne, ist halt irgendwie im Laufe im Leben einer Webseite verändert sich ja auch immer das Design. Und wenn sozusagen das alte Design sozusagen immer auch an die alten Texte verknüpft wird, also wenn du sozusagen einen alten Link zu Spiegel Online von vor 10 Jahren oder sowas irgendwie oder vor 5 Jahren oder sowas machst, sondern halt das alte Spiegel Online Design. Das wird dir genauso awkward vorkommen und so von wegen so, hä, das habe ich schon mal gesehen, aber es sieht irgendwie total irgendwie 90er-mäßig aus oder was. Also dass man halt irgendwie, das wäre ganz geil. Weil
das finde ich auch total geil.
Das wäre cool.
Ich fände...
Das wäre mal ein schöner WordPress-Plugin für den Anfang.
Oh Gott, das ist, möchte man gar nicht mit anfangen.
Hast du dann irgendwann so 1000 Themes?
Und, ja, so die hunderte von Themes. Du hast ja neulich auch mal wieder was über Werbung geschrieben. Und uns verbindet ja quasi so eine kleine Werbegeschichte. Ich habe ja mal bei Edical/Adnation war ich ja für die Technik zuständig. Und,
Oh Gott, du hast Edical gesagt, ich kriege eine Abmahnung.
Ja, die Klage ist jetzt am 17. irgendwas ist jetzt mal wieder eine Klage angesetzt. Aber du hast neulich was über Werbung geschrieben, so, ich weiß gar nicht mehr, was hast du da geschrieben? Das war, auf jeden Fall wollte ich dich...
Also, dass Online-Werbung einfach scheiße ist ja, das war die Grundthese. Also, es gibt einfach kaum Online-Werbung, die irgendwie beeindruckend ist. Ich meine, ich bin früher tatsächlich ins Kino gegangen, um mir die Cannes-Rolle anzugucken, da wurden Werbefilme 1,5 Stunden auf der Leinwand gezeigt, die in irgendeiner Form gut waren oder... Es gibt mehrere Gelegenheiten. Ich bin auf ADC-Ausstellungen gegangen, um Werbung anzugucken, die besonders gut ist. Also, aber mit Online-Werbung kann ich mich nicht erinnern, irgendwann mal eine gesehen zu haben, wo ich sage, oh, die war jetzt aber gut oder die war witzig oder die war unterhaltsam und die bleibt hängen. Also nervt einfach nur. Und ich war jetzt zum Beispiel, apropos Nerdcore, habe mir einmal den Adblocker bei Nerdcore abgeschaltet und war schockiert, wie voll das mit Werbung ist. Oder auch darüber schockiert, wie wenig ich von Werbung eigentlich sehe, weil ich diesen ganzen Scheiß halt ausblocke. Yeah. Aber ich habe dann wieder gesehen, warum ich es ausblocke, weil das einfach der hinterletzte Kack ist. Und es gibt halt so zwei, drei junge Leute, die dieses The Deck, was es in Amerika schon länger gibt, kopieren für Deutschland und das Stilanzeigen genannt haben. Und das habe ich zum ersten Mal, glaube ich, auf Superlevel gesehen, so eine Anzeige von der Brand 1. Kleines Bild und ein kleiner Text, 80 Zeichen. Und das fand ich einfach beeindruckend. Gute Idee, warum nicht mal Werbung, die nicht nervt, machen, die vielleicht irgendwie durch Beschränkungen, ich finde ja auch Beschränkungen sind ja immer kreativitätsfördernd, also Twitter auf 140 Zeichen bringt ja doch eine ganze Menge spannende Sachen hervor und alle Sachen, die irgendwie sich einschränken, sind immer oft ziemlich gut und die Idee finde ich einfach total gut und habe mich entschieden eben zu fragen, ob ich mitmachen darf und haben gesagt, okay, kannst mitmachen und seitdem habe ich jetzt eben eine Anzeige. Das ist halt eine Eigenanzeige von Schielanzeigen noch, aber vielleicht gibt es irgendwann mal Leute, die auch
bei bleiben die auch im Adblocker hängen? Oder?
Das ist tatsächlich auch spannend. Offensichtlich haben die wohl mit einem dieser Adblocker-Hersteller auch verhandelt und die sind auf eine Whitelist gekommen. Also haben ja, also viele Adblocker haben ja Whitelists, eine Werbung, die eben nicht nervt oder Werbung kann auch optional sagen, die Textanzeigen von Google möchte ich sehen oder aber die sind auf eine Whitelist gekommen und hoffen auf mehrere Whitelists zu kommen und auch das finde ich einen richtigen Ansatz.
Jetzt bin ich gerade extra auf deinen Blog gegangen, um mir eine Anzeige anzugucken. Siehst du, das ist so. Das ist genau das gleiche wie damals mit der Cannes-Rolle. Ne? Also.
Ja. Ich war heute mal bei einem File-Hoster, weil ich da per Link hingeschickt worden bin, um da was runterzuladen und ich habe auch das erste Mal seit 2 Jahren keinen Adblocker drin gehabt, weil ich hier auf diesem Google-Tablet das Ganze gemacht habe und Es war nicht eine Anzeige dabei. Also ich habe wirklich auf 4 Anzeigen versehentlich draufgeklickt, die nämlich alle nichts weiter hatten als einen großen Download-Button drauf. Mhm. Und wirklich, es ging um nichts anderes, als mich da rein zu tricksen, dass ich auf diesen dämlichen Banner klicke.
Verarschung ist keine gute Geschäftsgrundlage, nee, zumindest nicht auf Dauer.
Das ist auch kurzfristig. Ich meine, ich wollte was runterladen und ich kriege das Produkt nicht und das kann nicht funktionieren. Das nächste, was bei Online-Werbung extrem, was ich extrem doof finde, ist halt dieses Platzvermarktung. Das ist, ich gehe auf einen Werbebanner drauf und ich hatte schon mal den Fall, dass so 10 Minuten später fiel mir ein, da war irgendein spannender Werbebanner für irgendein Produkt und ich wollte nochmal ein Produkt, was ich jetzt genau haben möchte.
Dann ist er weg.
Und du hast keine Chance, ihn jemals wiederzufinden. Mhm. Und ich fände es toll und das wäre im Nachhinein sowas, was ich mir damals für AdNation vielleicht gewünscht hätte, dass man sagt, ich kaufe jetzt diesen Werbeplatz hier an diesem Artikel, über dem Artikel, den Banner und der gehört ein für alle Male mir. Und wenn man da in 10 Jahren hinkommt, dann sieht man genau die gleiche Anzeige, die man jetzt sieht.
Genau, so wie in einem Spiegel, den du in der Bibliothek liest von 1970 und dann siehst du, das ist ja oft sogar spannender noch, wenn du in die Bibliothek gehst und alte Spiegel oder alte Zeitschriften liest, die Werbung dir anzugucken. Also ich gehe wirklich gerne auf den Flohmarkt, kaufe mir alte Zeitungen, genau um diese Werbung, die so abgefahren komische Sachen zeigt und komische Fotos und komische Ästhetik und sowas hat, ist genau, warum nicht da eine Permanenz hinkriegen?
Für den Werbetreibenden hat es den Vorteil, da war doch was, über dem Artikel war eine Anzeige, die ich spannend fand. Diese Hirnleistung, die wird komplett ausgeschaltet.
Die Formate finde ich so absurd. Also dieses Banner-Format ist auch absurd. Ich frage mich die ganze Zeit, warum nicht ein großes Rechteck, Hochkant-Rechteck, mal, also so wie in einer Zeitung, wo du eine ganze Seite sozusagen hast, das kann man ja auch machen und dann mit Liebe was zu gestalten und eben eine Image-Anzeige oder irgendeinen Witz zu machen. Also ich habe als Beispiel, immer genommen, diese Cola-Anzeige, welche Cola ist das denn? Fritz Cola, glaube ich. Die haben mal eine Anzeige, sehr schön, so ein schwarzer Hintergrund, schwarze Flasche drauf und dann weiße Schrift, wo drauf stand, Koks ist so 80er. Und das ist eine total gute Anzeige und warum soll man sowas nicht online machen? Einfach ein riesengroßes Ding unter einen Artikel, in den Artikel einbauen als Störer oder sowas. Aber warum muss die ganze Scheiße mal blinken oder einen anschreien oder ja, verarschen? Das ist ja auch dann eben der Witz, hier Download zu tun, als wenn man einen Download hätte.
Das ist nervig, ey.
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, also wir hatten ja damals mit Edical hatten wir ja auch so eine Anzeige relativ am Anfang von einem Kamerahersteller, dessen Namen ich tatsächlich vergessen habe. Und da warst du auch, glaube ich, mit dabei. Da wurde dann diversen Bloggern wurde diese Kamera an die Hand gedrückt. Und ich habe einen Banner gebaut, in dem dann immer es gab einen Blog, wo die Fotos mit der Kamera gemacht veröffentlicht worden sind und man konnte da auch kommentieren und wir haben die Kommentare auch nicht gefiltert und dann in dem Banner konnte man das Foto sehen und konnte dann sagen und hier kannst du das Ganze kommentieren und dann hat man das Ganze halt kommentiert und es war eine sehr offene Kommunikation. Es gab eine unglaubliche Berichterstattung darüber, über diese Werbekampagne, die wir da gebaut haben. Es gab natürlich Leute, die sich über die Kamera beschwert haben, die sagen, hey, das macht ja nicht so ein gutes Bild und da ist ja ein Rauschen und das ist beinahe so und so. Aber okay, da muss man schon dreimal so viel Geld ausgeben, um das zu kriegen. Das ist eigentlich schon für das Geld, das ist eine okay Kamera.
Kannst also niemals eine Kamera bewerben, die alle loben.
Natürlich nicht. Aber es war wirklich...
Diese ganzen Hardcore-Fotonerds, die sind alle so...
Das ist noch schlimmer als Mac-PC.
Also naja, das geht gar nicht.
Na, Audio ist, glaube ich, noch schlimmer.
Ja, das ist Audiophile, das ist so... Ja,
so Kabel.
Ja, ja. Goldkabel.
Ich habe von jemand, der schreibt eine Fernbedienung für hier so Logitech-Geräte, so ein Ding habe ich auch. Und die haben in ihren, also der meinte, dass er regelmäßig Kunden hat, die ihn fragen, dass, also beziehungsweise in Foren, die sagen, ein Windows-Server würde die Bits besser ausliefern, sodass die MP3s dann besser klingen als Linux-Server. Also wirklich, dass es auch davon abhängt, auf welcher Festplatte das
ist. Aber liegt. Das ist tatsächlich der Trick bei Werbung, das habe ich jetzt auch gelernt.
Es gibt ja
Man muss eine gute Geschichte erzählen. Das ist der Witz. Gute Werbung.
Jetzt lass mal hier den ganzen.
Jetzt bist du ja dran.
Nee, aber es gibt ja so Packet Loss, also auf jeden Fall. Ne? Also das halt schlecht abgestimmte Netzwerkkabel oder sowas halt.
Ja, aber das kannst Pakete du messen. Verlieren.
Und das hat. Ja. Aber egal. Naja.
Aber so funktioniert Werbung überall. Also auch bei Lebensmitteln und sowas. Ich meine, ob die Tomaten jetzt so sind oder so sind, aber wenn du denen erzählst, die kommen aus Italien und werden von italienischen Frauen einmal pro Tag massiert, die Tomaten, dann schmecken die auch gleich viel besser, wenn du diese Geschichte gehört hast.
Ja.
Jetzt habe ich den Herrn der Herr Pro geht einen MS Pro Pool.
Sind wir jetzt offline oder nur,
nein,
nur
MS Pro ist offline? Nur MS Pro. Ich habe jetzt seine, damit das nicht so raschelt, wenn so. Er das weglegt, habe ich ihn offline geschaltet.
Was ja auch sehr schön war, dieser Film jetzt fällt mir der Schauspieler nicht ein, Die nackte Kanone war das, glaube ich, einer von den Nackte Kanone Filmen, wo der auch ein Mikrofon hatte und dann mit dem Mikrofon aufs Klo gegangen ist und dann...
Ja, leider ist das Kabel nicht lang genug.
Das war dann Funkmikrofon natürlich. Und dann aufs Tor gegangen ist und der ganze Saal dann halt gehört hat. Also das war sehr witzig. Über diese nackte Kanone-Filme kann ich auch im Nachhinein immer noch lachen. Also ich kann mir einfach das vorstellen und dann muss ich anfangen zu lachen oft.
Die muss ich mir mal wieder angucken.
Die kann man, glaube ich, immer gucken.
Ich habe am Wochenende, war ich jetzt in Brave. Ich weiß nicht, kennst du also diese?
Ich habe noch nicht gesehen, aber ich glaube, der ist toll.
Ich habe wirklich, ich war nass geheult. Also ich habe nicht so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, sondern ich habe so richtig so, also es ist bis aufs T-Shirt runter, das so, weil es ist überhaupt nicht, also die wissen einfach, wie man die Tränendrüse drückt. Das ist, also es ist jetzt, der Film an sich ist süß und super sehenswert und sollte man sich auf jeden Fall angucken, aber es ist jetzt nicht so, dass er mein Leben verändern wird. Aber es war trotzdem irgendwie so, dass ich die ganze Zeit über so Dauer geflennt habe.
Und aber er war auch witzig. Also zumindest in den Previews oder in den Trailern war es auch immer sehr witzig, witzige Figuren.
Na, so amerikanische Unterhaltung
halt. Bisschen Fäkalwitz auch.
So genau, so ein bisschen in der Richtung. Das ist schon und sehr Pixar-esque, sag ich jetzt mal. Also so ausgeprägte Charaktere. Die haben ja auch, glaube ich, in Amerika ganz schön was auf den Deckel gekriegt, weil also ich habe so Kritiken gelesen in der Richtung so, ja, muss es denn nun gleich sein bei aller Emanzipation, dass man jetzt eine Lesbe da unbedingt zur Heldin macht?
Jetzt hast du aber voll den Spoiler schon gebracht. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Nee, ist ja nicht.
Ach so.
Also jedenfalls wird das nicht...
Im Film nicht, aber in der Interpretation des Filmes.
In der Interpretation des Filmes, weil sie halt nicht vorhat, den ihr zugewiesenen König zu heiraten.
Hast du eigentlich auf Englisch geguckt? Oder
auf Englisch, ja. Das ist.
Da hat ja auch unter anderem Craig Ferguson eine Stimme gespielt. Craig Ferguson ist ja, finde ich ja sehr amüsant, das ist ja sozusagen der nach David Letterman in Amerika die Talkshow macht. Und ich bin ziemlich großer Craig Ferguson-Fan. Der hat kürzlich, wen hat er zu Gast gehabt? Ich habe mich tschechisch gelacht. Wusste gar nicht, dass er so witzig ist. Jetzt fällt mir nicht mehr ein, wer das war, aber es war auf jeden Fall, es ist immer witzig. Also Craig Ferguson ist ja Schotte, der
ich hab von dem Amerika mal
gegangen ist und so ein sehr paar chaotisch.
Ich habe mal ein paar Monologe von dem. Wo macht der? Auf welchen
Sender macht? Das ist auch CBS, also nach
CBS, okay.
Nach Letterman. Late Show.
Und hier
Letterman
ist Late Show. Also ich glaube, dann sind wir, da ist noch eins, hier sind noch zwei.
Budweiser.
Komm. So viele haben wir nämlich auch gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben die Biere dann durch.
Du kannst doch einfach trinken, das, was auf dem Tisch ist.
Die Biere durch, Gott. Hier wird getrunken, was auf den Tisch kommt.
Solange du die Füße unter unserem Tisch hast, trinkst du, was auf den Tisch kommt. Oder so.
Na gut, dann müssen wir uns jetzt gleich kloppen, weil wir sind nur noch zwei Biere und... Ja.
Craig Ferguson waren wir gerade.
Ja. Wer ist das denn?
Ganz großartig.
Habe ich das nicht mitgekriegt.
So ein Late-Night-Moderator, Sender, Sendungsmensch. Ich habe von dem mal so einen Monolog gesehen, der war ganz gut. Ich habe von ihm schon öfters was gehört. Ich bin ja nach wie vor großer Daily-Show-Gucker. So aus.
Daily-Show finde ich auch nach wie vor gut, aber gucke ich nicht so regelmäßig, sondern nur, wenn ich irgendwie von irgendjemandem empfohlen gekriegt habe oder so, oder dass er wieder besonders gut war. Also ich finde ihn auch, also Jon Stewart ist schon sehr, sehr großartig, aber... Ich finde die Sendung manchmal, also was ich ganz doof finde, sind diese Sketche und wenn die dann irgendwelche Fake-Reportagen machen und so, da schalte ich dann meistens ab. Und es gibt ja auch, ist auch hoch umstritten, wie die halt echte Interviews machen. Die machen da Interviews und bringen die in die Bredouille. Das wird schon auch ganz schön gedrückt und gedreht und verdreht und sowas. Also ist dann, aber ich finde ihn als Moderator und als spontanen Witzemacher und wenn er auch mal ernsthaft wird, schon ziemlich großartig.
Meinst du, irgendeiner der Witze ist spontan?
Bei Jon Stewart glaube ich schon eine ganze Menge. Echt? Also die machen natürlich die Proben, bereiten das sehr gut vor, glaube ich. Aber ich glaube, du siehst das ja, wenn er irgendwie sozusagen in Interviews ist oder nicht im Show-Kontext ist.
Interviews, ja, stimmt, sie hatten ja auch den Autorenstreik, wo die Autoren ja gestreikt, also die
Jon Stewart hat sich, glaube ich, relativ früh mit den Autoren geeinigt, deshalb ist er relativ früh wieder auf Sendung gegangen.
Ach so, ich dachte, er hätte auch eine Zeit lang ein bisschen improvisiert, ein paar Sendungen lang.
Nee, ich glaube, das geht gar nicht. Also ich glaube, dass die Gewerkschaften sind da relativ stark.
Ah, okay.
Die Autoren,
stark, das wollte ich gerade sagen.
Die haben sich halt geeinigt, deshalb konnten die wieder weitermachen.
Na gut, dann sagt das nichts darüber aus. Ja, nee, ich glaube, der ist schon schlagfertig und ganz gut, aber so gut wie also ich meine, es ist natürlich trotzdem vom Teleprompter abgelesen.
Ja, ja, ja und nein. Ja. Ich frage mich ja immer, die andere Frage, die ich mir immer stelle, ist halt, warum ist sowas in Deutschland nicht möglich? Jetzt habe ich kürzlich Kurt Krömer gesehen, die internationale Show, der macht ja verschiedene Sachen. Ich glaube, er ist demnächst samstags nach dem Wort zum Sonntag, macht er eine eigene Show wieder. Irgendwie in zwei, drei Wochen fängt das an. Aber ich habe eine ältere Show nochmal kürzlich jetzt gesehen von Kurt Krömer und das war auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also der hat die Gäste ein bisschen gequält. Da war dieser eine Tatort-Kommissar aus Berlin da, der ist sogar ein bisschen böse geworden, als er den aufgezogen hat. Das war sehr, sehr witzig. Und dann waren die Bratzen von Extra Breit da. Und also es war schon sehr anarchisch und witzig. Aber trotzdem, es gibt keinen, der irgendwie auch nur ansatzweise an diese ganzen David Lettermans, Craig Fergusons oder wen auch immer rankommt.
Na, die Heute-Show probiert ja so, also ich meine, die hat ja ein bisschen den Namen rein, die Daily-Show kopiert und das ist ja auch, da sind auch einzelne Segmente, wenn man das kennt, sind auch durchaus
1:1 kopiert.
1:1 also dieser kopiert.
Typ, der cholerisch sich da...
Das stimmt, dieser Back-and-Black-Typ, also auf Deutsch. Genau,
ist exakt das gleiche, komplett übernommen im Prinzip.
Ich finde es also schon im Englischen nicht, sondern nicht gut, aber im Deutschen finde ich es dann wirklich nur noch peinlich. Mhm. Und das ist so, also erstens, wenn man es eine Weile guckt, dann ist es schon, sind manchmal lustige Sachen dabei. Und zum Zweiten, das ist halt das ZDF. Da wird
das ist
halt
mir, das ist total witzig, ist mir noch nie eingefallen, dass die Heute-Show ein Backup, eine Nachmachung von Daily Show
ist. Aber ich glaube mit Ansage.
Also ja, ich bin natürlich, ja klar, mit Ansage. Das fällt mir jetzt auch auf, ne? Also ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, das ist mir noch nie eingefallen, bevor du es jetzt gesagt hast. Stimmt.
Und das ist, das ist das ZDF und da wird schon vorher, wird auf bestimmte Themen geprüft und es ist schon in einer Redaktionssendung, in einer Redaktionssitzung, werden da bestimmte Themen rausgesiebt, die politisch zu anstößig sein könnten und eventuell und können wir uns das denn erlauben und das ist halt ein dauerhafter
Ausdruck. Über den Sonneborn lassen sie ja schon echt gute Sachen machen. Also.
Da gibt es zumindest immer Ärger, was ein gutes Zeichen ist. Also hinterher gibt es Ärger, das ist schon ein gutes Zeichen, dass zumindest die Redaktion da die freie Hand hat, ob die sich dann selbst zensieren oder selbst ein bisschen zurückhalten, weiß ich nicht, aber ich finde es, also man merkt es ja auch an unseren Fernsehserien und unsere Tatorte und sowas, wenn man sich dann amerikanische Serien anguckt, selbst die im CBS, also auf den normalen, primitiven Sendern sozusagen, nicht im Pay-TV laufen, die sind ja teilweise so gut einfach, so gut geschrieben, so gut durchdacht. Andererseits bin ich auch ein bisschen glaube ich, weichherzig mit den amerikanischen Fernsehen. Ich finde mittlerweile alles gut aus Amerika.
Ich glaube, das hat man auch ein bisschen. Ja. Also bei Sherlock, so was ich...
Das ist ja nicht aus Amerika kam, aber...
Was von der BBC kommt, wo ich mir auch so denke, so wenn das in der ARD gelaufen wäre, auf Deutsch, das gleiche Konzept...
Gelaufen, aber gut.
Ja, nein, also nicht als Übersetzung, sondern wenn das eine deutsche Selbst Idee gewesen wäre, wir machen hier relativ aufwendig und wir stecken da viel Geld rein, dann kommt da eine Menge Eigenwerbung und haben das mal teuer produziert. Sherlock Holmes kennt keine Sau, spielt im 21. Jahrhundert. Hätte da irgendjemand gesagt, wow, das ist aber cool, hätten wir nicht alle gesagt, oh Gott, was ist das denn für eine langweilige
Scheiße. Aber die hätten es auch einfach cheesy gemacht. Ja?
Ich weiß nicht.
Sherlock war ja auch einfach gut gemacht. Also ich meine, ich finde das schon.
War sowohl als auch gut gemacht. Ich fand es sowohl gut geschrieben, gut gedreht. Also ich fand diese Spielchen mit den SMSen, die dann da auf dem Bildschirm und so auftauchten und auch gut geschauspielt. Und ich glaube tatsächlich, also meine These ist, wir haben schlechte Autoren in Deutschland, wir haben feige Produzenten, die sich eben nichts trauen oder eben immer nur die ausgetretenen Wege laufen wollen. Und das allergrößte Problem ist, wir haben keine guten Schauspieler. Habe ich das schon gesagt?
Also ich erzähle mir jetzt mal einfach eine Geschichte aus dem Nähkästchen. Ich kenne jemanden, der war Autor bei Pastewka. Und also erstens ist es, damit fängt es schon an, die Serien müssen alle so geschrieben werden, dass sie in jeder beliebigen Reihenfolge ausgestrahlt werden. Können.
Ja, ja.
Weil, also es ist wohl
das so. Das war ja bisher auch früher so. Das war ja bis in die 90er Jahre.
MacGyver war tatsächlich auch so, glaube ich, oder?
Das ist so.
Gab es keine Entwicklung. Also
das ist so programmiert gewesen, dass du.
Höchstens so von Staffel zu Staffel. Da konntest du mal in einer Staffel irgendwie eine Neuerung einführen, irgendwie, dass halt irgendwie sich ein Grundsetting der Serie geändert hat. Und dann hast du das aber einfach die gesamte Staffel durchgezogen und innerhalb der Staffel waren die dann auch wieder austauschbar.
Also es muss so sein, dass du jederzeit, also dass du dann praktisch Praktikanten hinsetzen kann, der keinen zahlen kann und der irgendein Tape vom Stapel nimmt und das dann reinsteckt und es muss trotzdem noch funktionieren. Das muss nicht mal so einer Fernsehzeitschrift gestanden haben. Also es ist Freunden von, also ich kenne Leute, denen ist das passiert, die haben einen expliziten Zweiteiler produziert und haben gesagt, okay, diesmal muss es wirklich stimmen und selbst das haben sie in einer falschen Reihenfolge ausgestrahlt. Und das ist wohl, gerade bei RTL ist das wohl so, dass die planen halt so einen Abend eher durch. Also die sagen so, das muss thematisch wieder da sein und das und da muss der Zuschauer abgeholt werden und die haben halt so dieses, wenn der Zuschauer einmal halt da ist. Die halten die Zuschauer
für doof in Deutschland, das ist glaube ich auch eins der Hauptprobleme.
Ja, vielleicht auch da, also ich...
Es darf nichts Subtiles sein, es muss immer klar und deutlich sein.
Und der hatte das, also der hat eine Pastewka-Folge geschrieben und da geht es um eBay. Also es geht die ganze Zeit geht's irgendwie im Hintergrund, also es ist so ein Running Gag, der die ganze Zeit über wieder auftaucht. Und da war ein Redakteur und der meinte dann so, eBay? Das kennt doch keiner. Was ist eBay? Und das ist 5 Jahre her, also das ist wirklich nicht mal. Also,
aber selbst wenn, das ist ja auch egal. Solange man es irgendwie einigermaßen einführt oder einmal kurz mit einem Satz erklärt, was es ist, ist es ja auch schon, funktioniert es ja auch schon. Also,
und da muss dann wirklich wohl Pastewka persönlich sagen, hallo, eBay kennen wir, kennt jeder, dass diese Folge gedreht worden ist.
Das ist echt auch
gefahren. Und da sitzen dann halt Leute da, die darüber entscheiden, die diese Realität einfach nicht mehr wahrnehmen.
Ja. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass es eine Neuerung ist, auch in Amerika, diese amerikanischen Serien, die sich wirklich über einen langen, langen Zeitraum entwickeln und die Charaktere entwickeln und die halt sozusagen eine Story entwickeln, ne? Und halt sozusagen eine Story über sehr, sehr, sehr viele Folgen entwickeln. Das ist auch in Amerika relativ neu und keine Ahnung, warum das jetzt so ist, aber auf jeden Fall, das gibt es jetzt ist sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube, also Lost war ja dann ein ganz großes Ding irgendwie, dass das irgendwie vorangetrieben hat.
Das ist relativ alt schon, aber auch zum Beispiel West Wing ist ja eigentlich relativ alt, ist ja nicht wirklich neu. Und West Wing ist ja auch ein Klassiker in auf sich aufbauenden Episoden. Das sind zwar immer einzelne Geschichten, die für sich alleine auch funktionieren, aber immer ein roter Faden, der sich durchzieht über die Staffeln hinweg.
Und du kannst dann halt wirklich eine richtig große und komplexe Story erzählen, die du halt sozusagen in einem Spielfilm nicht unterbringen könntest. Und das ist auch tatsächlich ja ziemlich kognitiv aufwendig, wenn du da folgen willst. Ne? Das musst du halt schon noch dabei sein, irgendwie als Zuschauer. Aber das involviert dich natürlich auch ganz anders. Ne? Das nimmt dich dann so richtig rein in die Story und dann willst du auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann hast du halt irgendwie, ne? Also jetzt, ich bin momentan total Breaking Bad. Ich bin völlig angefixt.
Ah, das wollte ich auch nochmal wieder gucken.
Ah, das ist so krass. Und jetzt gerade läuft die 5. Staffel und das wird von Mal zu Mal düsterer, das wird von Mal zu Mal gruseliger. Das war wirklich, das ist halt auch das Geile und das kann auch dann nur so eine Serie, so eine Figur, die du jetzt über so viele verschiedene Staffeln irgendwie miterlebt hast, ne? Von der du irgendwie einen ersten Eindruck gehabt hast, der sich dann irgendwie so ein bisschen verfestigt hat, aber auch ein bisschen verändert hat. Und jetzt merkst du, wie plötzlich so charakterlich Dinge vorgehen und diese plötzlich Seiten hervorgekehrt werden von Charakteren, die du schon einigermaßen vermuten konntest, aber die irgendwie dann, ne?
Hast du die ersten 4 Staffeln auch gesehen? Oder?
Ja, ja.
Okay. Ich hab bisher 2 Folgen davon gesehen und hab's damals dann, weiß nicht mehr warum,
abgebrochen. Also mich haben ja die ersten 5 Minuten der ersten Folge schon so angefixt,
kann man auf jeden Fall
so. dass ich sofort dabei geblieben bin.
Also ich fand das so spannend in der ersten Staffel, dass ich teilweise eine Woche Pause machen musste, bis ich weitergucken konnte, weil mich das so mitgenommen hat. Das Problem war ja, das ist ein Genre auf einmal, was die da neu erfunden haben, wo du gar nicht weißt, was passiert. Normalerweise, wenn du Science Fiction guckst, weißt du, was passiert. Du weißt in den Western, was passiert. Du weißt eigentlich bei allen Formaten, okay, es gibt ein Böses, es gibt immer irgendein, die Geschichten sind immer ähnlich. Und da wusste man nicht, was passiert. Das hätte ja auch sein können, dass Mr. White irgendwie schon in der ersten Staffel irgendwie stirbt oder sowas, weil irgendwas scheiße läuft. Oder
ja,
so.
Ja.
Also es hätte alles passieren können. Das war so irre spannend. Und das schaffen die tatsächlich, haben die geschafft, auch über 5 Staffeln jetzt, dieses ständig Neue und sich neu erfinde und überraschen und auch nach jeder Folge einen Cliffhanger. Hast du jetzt die letzte Folge gesehen?
Ja.
Cliffhanger.
Ja.
Tick, tick, tick. Unfassbar toll. Also
ich bin mir nur nicht sicher, ob das wirklich ein Cliffhanger ist oder ob das nur irgendwie.
Du hast auf jeden Fall ein bisschen das Gefühl, es könnte einer sein. Es
könnte einer sein,
wahrscheinlich wird nichts passieren, aber.
Aber diese, also Breaking Bad ist auf so vielen Ebenen so unfassbar genial. Also, ich finde, das ist die beste Serie, die ich je gesehen habe.
Es gibt aber einen Wermutstropfen, jetzt spielt ja das teilweise in Deutschland, Breaking Bad.
Ja,
und die deutschen Schauspieler wieder, da haben wir wieder die deutschen Schauspieler und das zieht das ganze Niveau doch enorm nach unten.
Ja, aber das ist doch nur randmäßig. Also ich kann das ertragen. Ich kann das ertragen. Das geht schon.
Ich habe jetzt im Urlaub wieder angefangen, noch zum zweiten Mal Generation Kill mir anzugucken. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Das ist von dem Typen, der The Wire geschrieben hat, glaube ich auch, oder?
Ja, ja. Ich habe es auch mal angefangen.
Miniseries, glaube ich, nur eine Staffel.
Sieben Folgen insgesamt.
Aber ganz großartig.
Ich habe das irgendwann vor Ewigkeit mal geguckt und mein Englisch war damals einfach noch viel zu schlecht. Also das ist, ich kriege jetzt beim zweiten Gucken noch
viel mehr. Ich werde nie vergessen, wie die in diese Eimer gekackt haben immer ständig.
Das ist
Irak, oder nicht?
Das ist Irak, der zweite Irakkrieg. Und es geht halt um einen Embedded Journalist. Ich glaube, das ist basiert und es gibt in dieser Serie, ich weiß noch, dass in der letzten Folge kam das und das und dazu kam Musik und das ist so ein schockierender Moment, weil ansonsten gibt es in dieser Serie komplett durch und durch keine Sekunde lang Musik, die nicht irgendwie wirklich aus einem Gerät kommt, was direkt vor Ort ist oder sowas und was dann, also eigentlich kommt da nie Musik. Also es passiert auch nicht wirklich viel in der ganzen Serie. Also es könnte auch eine Dokumentation sein von Soldaten, die in den Krieg gehen und nie ankommen oder weiß der Teufel was. Und es ist aber trotzdem ungeheuer spannend und macht Spaß, das zu gucken. Und ja.
Ich fand's auch gut.
Ich muss mir das jetzt nochmal
angucken. Gewonnen!
Das letzte.
Einer von euch muss verlieren. Ne? Also wir haben jetzt hier so ein bisschen die Reise nach Jerusalem-Situation.
Na, wir haben noch zwei Berliner Kindle als
Backup.
Trostpflaster. Muss
wahrscheinlich alleine trinken.
Niemand mag Berliner Kindle. Ich habe das hat Björn Grau neulich mitgebracht zur Märchenstunde. Ja.
Wollen wir mal über Themen reden?
Ja, ich wollte noch mal über meinen Urlaub erzählen.
Stimmt, das meinte ich doch damit. So, jetzt guck mal die Dias raus. Und
ich war ja auf Baltrum. Okay. Also ich lasse jetzt mal den Festivalteil, lasse ich jetzt einfach mal aus.
Obwohl da gibt es keine Autos, glaube ich, oder?
Da gibt es keine Autos. Echt? Ja, das ist...
Wie groß ist denn die Insel?
Na, so 6 Quadratmeter.
5 Meter mal 6 Meter, glaube ich.
6 Quadratkilometer, also so in dem Dreh. Also man ist wir sind einmal rumgewandert, das hat so 3 Stunden gedauert. Wir sind nicht komplett rumgelaufen, aber sagen wir mal 4 Stunden ist man einmal komplett rum. Und man muss kein hohes Tempo vorlegen. Und es gibt keine Autos. Ich glaube, ich habe noch nie so lange in meinem Leben keine Autos gesehen. Also wir waren von Montag bis Freitag da. Und das ist ganz lustig und das ist, ich habe auch lange nicht mehr so viele Tiere gesehen.
Also, du gehst nicht so oft in den Zoo, oder?
Nee, auch also gerade freilebende Tiere.
Achso.
Krabben.
Krabben, also Fische. Taschenkrebse. Kaninchen gibt es da massen.
Muscheln sind auch Tiere, glaube ich.
Muscheln sind auch Tiere. Vögel, es sind sehr, sehr viele Vögel, die da auf der Insel sind. Und
Insekten sind auch Tiere.
Insekten sind auch Tiere, davon gab es aber gar nicht so wahnsinnig viele. Ist alles eher, also was
mich... Wale sind auch Tiere.
Gab es auch nur relativ wenige von.
Kängurus sind auch Tiere.
Robben? Hast du Robben gesehen?
Seehunde.
Seehunde
gab es ein paar. Mhm. Aber auch so Tiere, die man so wie oft sieht man mal so einen Fasan durch den Wald stapfen?
Bin ich hier in Berlin.
Was, Erze?
Nee, war ein Witz.
Füchse sieht man hier in Berlin schon wieder mal, aber und ich habe noch nie so viele Kaninchen, also so den ersten Tag noch so, oh, guck mal, ein Kaninchen, nur 2 Meter von uns entfernt und so.
Sehe ich aber in Hamburg ständig tatsächlich, Kaninchen ständig.
Ja, das...
Muss man am Fenster gucken, dann sehe ich die direkt an Landungsbrücken am Hafen.
Da sind da auch so massenhaft, ja?
Massenhaft, ja.
Krass. Das ist, also da war es dann so in den Abendstunden, wenn man auf den Deich geguckt hat und nicht auf den ersten Schlag 10 Kaninchen gesehen hat, dann war irgendwas faul.
Schafe?
Nee, Schafe gab es erstaunlicherweise nicht. Also Pferde gab es noch. Die haben dann halt alles, was die so... Die
Kutschen?
Genau, die fahren dann so Kutschen.
Kutschen sind übrigens keine Tiere.
Kutschen sind keine Tiere.
Bitte mal anmerken.
So. Aber die haben noch 4 Räder. Wie vermehren die sich dann? Und das ist schon irgendwie so
bei dem Thema Abhängigkeiten vorhin, wovon wir abhängig sind, aber so es gibt so unglaublich viele Dinge, von denen wir eigentlich nicht mehr wirklich abhängig sind, wie zum Beispiel Wetter. Und da hat man schon das Gefühl, dass man vom Wetter doch noch wesentlich abhängiger ist als hier so. Weil
man Cabrio fährt die ganze Zeit.
Weil man tauscht ja eigentlich nur die Abhängigkeiten aus.
Ja, eigentlich schon. Mhm. Also das Wetter war da irgendwie wesentlich wechselhafter. Es gab so durchaus Momente, wo, also als wir abgefahren sind, also das war, das muss man sagen, das ist echt lustig, so das mal mitzubekommen. Ich war also so auf so einer Insel zu sein, das hat schon was Eigenes, weil das sind nicht, das hat schon seine eigenen Rituale, inklusive der Leute, die nur zu Besuch da sind. Also die wesentlichen Leute sind ja da Touristen. Und als wir abgefahren sind, das war da an diesem Hafen, das war ein also wenn ich Theaterregisseur wäre, dann würde ich mir ungefähr das drunter vorstellen, was wenn ich den Schauspielern sage, geschäftiges Treiben. So, das würde ungefähr so Leute, die gesungen haben und sich gegenseitig geherzt haben und aber niemand dabei, der einfach nur Würstchen verkaufen wollte, sondern so alles so entspannte und zeithabende Menschen und die Sonne hat geschienen und alles war toll und die haben wirklich gesungen, als das Schiff dann abgefahren ist, weil da irgendwie und zwar nicht irgendwie organisierte Arbeitslose, die jetzt für Hartz IV zu bekommen, sondern Touristen, die einfach nur da waren und ihr abreisenden Gästen zuliebe gesungen haben, so als großer Chor. Und dann fuhren wir so 3 Minuten und dann schüttete es, als ob es wirklich 7 Tage kein Licht mehr gegeben hätte. Weil es war so Wetterwechsel sind da in einem unglaublichen Tempo und dann 20 Minuten später alles wieder vorbei, Sonne schien wieder und alles war wieder gut. Kennt man so in Berlin eigentlich jetzt nur so aus dem Sommer wie diesem?
Aber in Hamburg hat es kürzlich auch geregnet.
Echt? Habe ich in der Zeitung gelesen. Aber ganz, ganz witzig, ein Kumpel von mir, von damals, als ich noch studiert habe, der war so Surfer. Und er war dann immer auf Fehmarn, hat dann immer gesurft. Und irgendwann war dann plötzlich irgendwie mit einem Mädchen zusammen, das auf Fehmarn groß geworden ist. Ne? Also die Insel Fehmarn, ja, in der Ostsee.
Dann, ne, hat sie ihn eingefangen.
Nee, aber das tatsächlich, also wenn du so über die Sozialstruktur von Inseln redest, das ist etwas ganz Eigenes. Ne? Also das ist halt wirklich so eine ganz andere Art von Gemeinschaft, die du da irgendwie pflegst, wenn du so auf so einer Insel groß wirst. Und das ist auch teilweise also ganz creepy rückständig. Also es war dann wirklich ein Issue, dass Andi, also mein Kumpel, dass der keinen Landbesitz hatte. Ja?
Okay.
Das war nicht für die Familie. Was? Der hat auch gar kein Land? Das war so, hä?
Also das war auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man es da länger aushält, weil es gab in allen Restaurants im Wesentlichen das Gleiche. Es
Krabben
war Krabbenbrötchen und Scholle und wodurch sie sich dann halt wieder voneinander unterschieden, das waren die besseren Restaurants, die hatten Kaninchen. Weil, wie bereits erwähnt, es gab eine Kaninchenplage und ich glaube, ich habe noch nie so regional gegessen wie da, weil das ist, haben wir gefragt, Kaninchen, ist das denn auch von der Insel hier? Das schießt der Chef noch persönlich. Und Diana ist morgens auch einmal aufgewacht davon, dass wir hatten das Fenster im Hotel immer
vom offen. Vom Kaninchen schießen.
Das vom Kaninchen schießen, dass da draußen jemand rumrannte und die Kaninchen für heute Abend schoss. Und also die waren wirklich kein Kilometer in ihrem Leben weit gekommen und inklusive Transport und allen Pipapo. Und ansonsten, es gab natürlich noch die anderen Restaurants, die so alle Fische, die wir verkaufen könnten, theoretisch auch in der Nordsee vorkommen. Stammen aber trotzdem aus der Südsee. Und aber das ist schon irgendwie alles, ich weiß nicht, ob ich das so dringend dauerhaft haben will, aber so für 4 Tage war es nett.
Aber ganz kurz, weil du Kaninchen sagst, ich habe jetzt letztens auch das allererste Mal Hase oder Kaninchen, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich glaube Hase habe ich gegessen.
Das ist ein Unterschied.
Ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall habe ich so ein hoppelndes Ding gegessen.
Okay. Die sind nicht mal verwandt.
Und weißt du warum? Weil auf dem WMR-Hörertreffen war jemand, der hat mich dann noch auf dem WMR-Hörertreffen zum Essen eingeladen, dass er selber kochen wollte.
Wie oft wirst du in letzter Zeit hier von Hörern zum Essen eingeladen?
Wieso? Wenn dann schon? Nein, also
du bist neulich auch zum Nudelnessen eingeladen worden, habe ich auf Twitter gelesen.
Von wem?
Hast du geschrieben?
Von Neo Nudeln essen? Ja, ich werde halt immer noch. Also jedenfalls der Hörer Rakuayas, so heißt er auf Twitter, Raquias, hat mich jedenfalls zum Essen eingeladen, damit ich nicht immer nur Nudeln
esse. Ach, damit du nicht
immer Nudeln? Ja, ja, genau. Ah, okay. Vielleicht hast du das verwechselt.
Das kann sein, ja, das kann durchaus sein.
Und der hat tatsächlich Hase gemacht und dann habe ich das erstmal Hase gegessen, das war sehr lecker.
Mit Nudeln oder ohne Beilage? Kann man ja auch, Hase kann man auch mit Nudeln.
Es war mit Kartoffeln. Es war mit sehr leckeren Salzkartoffeln, glaube ich. Also das waren gute, gut gemachte Kartoffeln. Jedenfalls Carsten heißt er mit Vornamen.
Selbst gekocht oder hat er dich ins Restaurant?
Selbst gekocht, also komplett selbst gekocht. Richtig gut.
Gibt es eigentlich auch Kaninchendöner?
Und er wohnte in der Wohnung neben Zeitrafferin. Was auch wieder so ein typisches, witziges Ding. So, ne?
Die direkt
so
gegenüber von Felix Schwenzel wohnt?
Nein, die in Kreuzberg 61 wohnt. Also,
ja, da wohne ich nicht.
Nee, du wohnst ja in Prenzlberg.
Ja.
Darf man das sagen, ja, ne?
Klar.
Oh Gott, aber wenn hier jetzt jemand.
Öffentlich meine Adresse.
Stimmt, du hast es sogar in deinem Blog stehen, stimmt. Ja,
klar. Früher hast du in der Lüchner gewohnt.
In der Lüchner.
Immer noch,
ja, du wohnst ja immer noch.
Ach, du wohnst immer noch in der Lüchner. Ja.
Lüchner 72.
Ach, da oben in der Lüchner. Genau. Okay. Ah,
und ich kenne jemanden, der in der 74 wohnt. Da bin ich relativ häufig sogar. Und dann denke ich mir immer, oh, und gleich nebenan wohnt Felix Schwenz.
Der ist eh nie da.
Achso, der ist bei den Piraten.
Aber genau, und dann laufe ich manchmal so irgendwie durch Prenzlberg und dann twittert plötzlich Felix Schwenzel so, sehe den MS Pro irgendwie unkoordiniert irgendwie in der Gegend rumlaufen. Was hast du sogar getwittert? Ich habe dich nicht gesehen, aber du hast mich gesehen, wie ich da rumgeirrt bin.
Gibt es ja auch den wunderbaren atheistischen Friedhof.
Den habe ich noch nicht gesehen, aber es hört sich gut an.
Der ist zwischen Lüchner und was die nächste, die Pappelallee, ne?
Da gibt es dann keine Grabkreuze, sondern Grabkreise oder was?
Also. Quasi. Das muss einer der ersten überhaupt gewesen sein. Und da sind halt alles, wir dürfen hier keine Kreuze machen, wir müssen uns irgendwas anderes ausdenken. Und wenn man den Friedhof verlässt, dann steht da noch so ein Sinnspruch über dem Ausgang und der ist nicht so irgendwie so, das Reich Gottes komme, sondern nutze den Tag so, wie er ist, denn es gibt kein Leben nach dem Tod. Und also es war jetzt nicht wortwörtlich das, aber es ist wirklich was verdammt nah dran ist. Und es sind immer irgendwelche alternativen Symbole und es ist sehr putzig, mal über diesen Friedhof drüber zu gehen.
Ich habe so viel verpasst in dieser Stadt schon. Aber das ist das Tolle an Berlin, finde ich. Man verpasst verständlich alles Mögliche, aber es ist egal, weil nächste Woche gibt es das Gleiche wieder.
Das stimmt. Gerade Friedhöfe halten relativ lange
zum Beispiel.
Also Friedhöfe gibt es echt tolle in Berlin. Das ist hier unten in der... ich wohne hier im Winz-Kiez.
So klein ist der gar nicht. Nee, so klein ist der gar nicht.
Und da unten ist, am anderen Ende, ist auch so ein Friedhof. Und da sind so richtig so Mausoleen und was da auch...
Winz-Mausoleen.
Nee, die müssen schon reiche Leute gewesen sein. Und die sind dann auch noch vom Zweiten Weltkrieg noch so richtig schön zerschossen. Und wo man sich dann fragt, wie viele Leute sind auf diesem Friedhof eigentlich schon gestorben. Und das ist, macht echt Spaß, darüber zu gehen. Weil das ist auch, da sind dann auch so irgendwelche Katzenwohnungen, die dann auch in den Mausoleen wohnen und so. Das ist sehr, sehr toll. Also ich gehe gerne mal so am Wochenende über so einen Friedhof, weil das ist.
Als ich jung war, habe ich das auch gerne gemacht, aber du bist ja noch jung.
Danke. Also ich.
Aber ich, noch sind die Pussy Riot ja noch nicht tot.
Überleitung.
Wow.
Na? Habe ich es wieder gut hingekriegt, ne? Habe ich es wieder super hingekriegt.
Sehr gut. Wer sind eigentlich Pussy Riot?
Pussy Riot, ja, das ist so eine...
Ich weiß es tatsächlich nicht so
Band
richtig.
Band oder sowas. Also das ist so eine Girls feministische Movement Band, die auch so ein gewisses Umfeld haben, das so relativ viral ist in Moskau oder ich weiß nicht, in Russland. Und die schon echt auch ziemlich viele geile Aktionen gemacht haben. So. Und eine der letzten Aktionen, die sie gemacht haben, war ein Spontankonzert in einer großen russisch-orthodoxen Kathedrale in Moskau. Ich weiß nicht, oder der russischen orthodoxen Kathedrale in Moskau.
Und die wurde noch gebaut, als ich das letzte Mal da war.
Ah, ja, die wurde von den Kommunisten wohl zerstört und wurde dann eben nach dem Kommunismus wieder aufgebaut von diesem korrupten Bürgermeister von Moskau und das war also das Zeichen.
Ich glaube, korrupt und Politiker in Moskau ist ungefähr
dasselbe. Nee, es gab mal zwischendurch mal einen, der wollte Präsidentschaftskandidat werden und war relativ unkorrupt und ist dann abgesägt worden.
Nicht getötet?
Vielleicht auch getötet.
Abgesägt hat viele
Möglichkeiten. Ja, welche Teile jetzt abgesägt worden sind.
Ja, jedenfalls haben die dort ein spontanes, also ein musikalisches Gebet gesagt, also in Anführungsstrichen Gebet, und zwar ein Anti-Putin-Gebet. Und dafür sitzen sie jetzt im Knast, also beziehungsweise saßen jetzt ziemlich lange, viele, viele Monate im Untersuchungshaft, bis jetzt der Prozess losging. Und dieser Prozess ist eine Farce. Wobei dann verschiedene Leute sich widersprechen und sagen, ja, so sind halt die Prozesse in Russland. Mhm. Und manche sagen so, ja, das ist hier jetzt ein großes politisches Exempel, was die Regierung machen will. Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem, ja.
Putin hat ja irgendwie schon gesagt, dass er findet, dass sie nicht so scharf ja, bestraft werden soll.
Ja, ja, und so. Und auf jeden Fall, es schafft es wirklich, eine richtig große Öffentlichkeit zu erreichen.
Ja.
Und was, glaube ich, eine gute Sache ist. Also ich glaube, dieser Prozess wird irgendwie in die Geschichte eingehen. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommen wird. Also da gibt es unterschiedliche Spekulationen. Manche russische Juristen sagen so, ja, die kommen mit wenigen, im Grunde genommen 7 Tage Haft oder so, werden sie irgendwie. Und andere sagen, ja, 7 Jahre mindestens. Und also das ist irgendwie relativ offen, was da so als Ergebnis bei Raum kommt. Vorgeworfen wird ihnen die öffentliche Störung der öffentlichen Ordnung oder sowas. Also relativ allgemein gehalten.
Achso, Quatsch. Ich dachte so lustig machen über Glaubensbekenntnisse oder irgendwie sowas.
Nee, also.
Das ist im Prozess jetzt wohl irgendwie eins der Hauptargumente.
Ja, das ist eins der Argumente. Okay. Also man muss dazu wissen, dass halt tatsächlich die russisch-orthodoxe Kirche so in diese nationale Identität gerade in der Post-Sowjet-Ära halt für Russland extrem wichtig ist. Mhm. Und ein Affront gegen die russisch-orthodoxe Kirche wird verstanden als Affront, als sozusagen Affront gegen die Staatsräson, ja.
Und wobei der Russe an sich, um es jetzt mal blöde auszudrücken, durchaus sehr autoritätshörig ist. Also das ist ja sowieso, wenn
ja,
der das sagt, dann stimmt das schon.
Und das divided gerade so ein bisschen die russische Gesellschaft. Also es ist halt wirklich so, dass halt eine ganze Menge Leute halt ähnlich denken wie Pussy Riot und mehr Liberalität fordern. Und das auch gar nicht wenige sind. Mhm. Das aber tatsächlich immer noch eine ziemlich laut schweigende Mehrheit diese Obrigkeitsführigkeit mitträgt und auch gerade diese kirchliche Geschichte. Es hat tatsächlich sogar eine Demonstration gegen Pussy Riot stattgefunden mit mehreren tausend
hart zu bestrafen,
mit mehreren tausend Leuten, die gegen sozusagen diese Sakrileg demonstriert haben.
Ja,
so,
ja,
also absurd, ne?
Aber also, in Deutschland soll das auch wieder ein bisschen strenger gehandhabt werden mit der Gotteslästerung und sowas. Gibt es doch jetzt auch wieder Stimmen, die laut werden, dass Gotteslästerung.
Weil irgendein bayerischer Politiker das wieder gefordert hat.
Weil irgendein bayerischer Papst das mal wieder gefordert hat.
Bischof. Und irgendein Kolumnist in irgendeiner Zeitung hat das auch irgendwie.
Wegen dem Benedikt Titanic-Cover oder was?
Ja. Unter anderem, da wurde das ja auch wieder dann.
Aber ist doch schön, wie sobald Sommer ist, ist mit ein bisschen Pipi-Kaka
aber schon Unruhe. Pussy Riot ist jetzt nicht einfach nur ein Sommerloch-Thema.
Pussy
Riot ist etwas Wichtiges und das ist glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für die interne politische Kultur Russlands, die ja eine astreine Demokratie ist, wie wir von Gerd Schröder
wissen. Lupenreine,
genau, eine lupenreine Demokratie ist. Und ich habe so ein paar Pussy Riot-Leute nicht kennengelernt, aber halt zumindest irgendwie gesehen. Auf diesem Hedonistenkongress waren die auch. Die sind ja alle so in diesem.
Ach, das sind noch mehr.
Ja, das ist eine ziemlich große Bewegung. So. Also es sind insgesamt 10, 3 sind, glaube ich, angeklagt.
Ja.
Also 3 sitzen dort in dem Prozess und irgendwie sind die aber insgesamt 10 Leute.
Wie nennt man eigentlich Pussy Riot auf Deutsch? Ist das Mösenaufstand oder?
Ja, oder Katzenaufstand, je nachdem, wie du es liest. Ne?
Ich finde das deshalb interessant, weil ja auch FAZ und sowas darüber berichtet.
Ja, ja.
Die müssen ja eigentlich in Klammern noch die Übersetzung hinterpacken.
Eigentlich schon, ne?
Mhm. Schade, dass sie das nicht machen.
Aber ich finde es auf jeden Fall schön, wenn in FAZ Pussy Riot steht. Das Wort Pussy Riot einfach an sich gedruckt ist doch auch schon ein Zeichen.
Also auf jeden Fall, diese Mädels sind auch ziemlich cool. So, die machen coole Sachen und die sind gut drauf und die muss man unterstützen. Mit denen muss man solidarisch sein.
Wie kann man
die
unterstützen, indem man was twittert?
Zum Beispiel. Also Slacktivismus, ich bin ein großer Fan davon. Ich habe auch schon auf diverse Likes geklickt. Nein, ich war tatsächlich sogar schon auf einer kleinen Kundgebung, Free Pussy Riot im Görlitzer Park.
Das war Free aber ein Pussy. Bisschen.
Nein. Free Pussy, einfach streichen, dann kommen viel mehr Leute. Ich war da und da waren so Unterstützergruppen, die dort auch halt mit den entsprechenden bunten Masken und so, wie die halt so die Pussy Riots halt mal auftreten, da demonstriert haben. Das wurde dann auch gefilmt, so ein bisschen Presse war auch da. Es waren aber relativ wenige und irgendwie dachte ich, okay, ich gehe da mal hin. Aber die waren, glaube ich, alle auch selber russischstämmig oder so, die da, also die Gruppe, die da demonstriert hat, und kannte sich alle untereinander, und das habe ich mich nicht so richtig dazu getraut, so irgendwie. Dann habe ich dann eher so als Zuschauer da mit teilgenommen.
Hättest aber ja auch einen Wodka genommen.
Aber das war auch ganz gut, was?
Hättest du ja auch einen Wodka genommen und dann wäre das bestimmt schon alles
gekommen. Es gab tatsächlich keinen Wodka dort.
Was? Krass.
Nee. Okay. Also, ich
also das ist jetzt wirklich mal gegen die russische Kultur.
Es gibt auf jeden Fall, ich bin gestern darauf aufmerksam geworden, weil das ging dann über Riva oder irgendwie ist es mir halt in die Timeline gespült worden, weil irgendeine Übersetzerin, glaube ich, den Prozess sozusagen begleitet. Also genau. Es gibt relativ viele Leute,
die... Ad-Übersetzerin, oder Übersetzer oder so, Ad-Übersetzer. Ja.
Also viele Leute twittern drüber in Russland und die verfolgt das so ein bisschen und übersetzt das und erklärt das ein bisschen, und das finde ich schon ganz spannend, diese Form Öffentlichkeit zu schaffen. Ist wieder das Gleiche wie eben. Also ich finde es eben spannend, wie sowas im Internet oder in Zeiten vom Internet eben möglich ist, dass man einfach Sachen, die sonst vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, denen dann doch eine Aufmerksamkeit
zu verschaffen. Also Ad-Übersetzer heißt der Twitter-Account, und den folge ich auch mittlerweile.
Apropos aus dem Gerichtssaal.
Die sitzt tatsächlich aus dem... Ja, genau. Stimmt, das ist verboten worden. In Deutschland ist es offiziell verboten worden jetzt.
Das Bundesverfassung... Hast du getwittert?
Ja, genau.
Hast du getwittert, dass das verboten worden ist? Wir haben es erfunden.
Ja, in Deutschland zumindest.
Und also Facebook-Status-Updaten, ist das auch verboten
alles,
worden?
Alles. Also Max und ich und Sebaso haben damals zu dem Prozess von Antischocke waren die ersten sozusagen twitternden Prozessberichterstatter.
Wahrscheinlich waren wir nicht die ersten, sondern die ersten,
in Deutschland.
Bei denen so ein paar mitgelesen haben.
Ja, wahrscheinlich sind wir auch in Deutschland, weil das war echt früh. Also es war 2008 oder was, oder?
War das schon so früh?
Ich glaube, das war recht früh. Das war wirklich früh. Also wir haben damals diesen Prozess halt live mitgetwittert, und das hat auch echt ein ziemlich großes Echo gegeben. Und danach gab es eine große juristische Diskussion unter deutschen Juristen, ob das denn überhaupt legal wäre. Ne? Und haben wir sogar mit irgendwie namentlicher Nennung in diverse Fachmagazine, sowohl vom Journalismus als auch von
der... Wir sind Präzedenzfall.
Von juristischer Literatur gekommen. Und das war damals dann eben fraglich. Also haben sich die Juristen drüber gestritten. Jetzt gab es eben das Urteil.
Also jetzt, also nicht wegen uns, sondern wegen was anderem.
Genau.
Also nur mal, wir sind jetzt nicht
also verurteilt. Wobei ich ja auch glaube, also das gab es ja früher.
Jetzt
auch
mal wurden so. Wir verurteilt, nein.
Also ich meine, früher war ja irgendwie der heiße Scheiß live bloggen. Und dann kam Twitter und dann war es halt live twittern. Aber ich meine, ich blogge oder twitter mittlerweile auch ganz viel mit einem normalen Notizblock, mit Kuli. Also man kann ja sich in den Gerichtssaal setzen und was mitschreiben und dann halt eine Stunde später das Twittern und Bloggen oder sowas.
Ich glaube, mehr geht es dem gehen auch gar nicht. Mhm. Also vermute ich jetzt mal so.
Also das wurde jetzt alles mit verboten. Also jetzt Twittern war, diese jegliche
Live-Berichterstattung. Live-Berichterstattung. Aber es ist ja letztendlich, ist es ja Jacke wie Hose, ob du es jetzt live machst oder ob das halt eine Stunde oder zwei Stunden später machst, ist ja dann auch
eben nicht, weil das tatsächlich einen Unterschied macht. Und das war damals auch schon das Issue. Weil vor Gericht die Zeugen nacheinander befragt werden. Und es ist wichtig, dass sie unabhängig voneinander befragt werden. Deswegen müssen die anderen Zeugen, müssen die anderen Zeugen draußen warten. Ja klar, natürlich. Also es hat halt definitiv eine systemische Relevanz. So, ne? Kann man sich darüber streiten. Also ich will jetzt auch nicht groß demonstrieren dagegen, dass das jetzt verboten wurde, aber obwohl
wir können nachher im Görlitzer Park kurz gehen und dagegen demonstrieren.
Wenn jetzt nicht noch so weit in Görlitzer Park.
Noch nicht in
Görli. Das ist doch hier im Themenpark. Das ist doch so ein Bar dran.
Genau. Aber ich kann ja vielleicht irgendwie eine Görlitzer Park-Seite anmachen, die du dann irgendwie auf Facebook liken kannst und dann...
Okay, gut.
Ja.
Das ist okay. Facebook?
Aber auf jeden Fall, das ist jetzt verboten. Das, was wir gemacht haben, das ist jetzt verboten. Das darf man jetzt, wir werden auf Ewigkeiten die Einzigen bleiben, die es gemacht haben.
Endlich ist mal was verboten, was ich gemacht habe.
Genau. Und dann können wir mal sagen, so, damals, ne, und zu unserer Zeit, da war das, da konnten wir, hatten wir noch alle Freiheiten. Mal
kurz jetzt dein Mikro ausschalten?
Nein. Wieso? Nein, ja. Gut. Nee, ich bin nur total aufmerksam.
Deshalb ach
bin
ich hier so, ich dachte,
auf der Dings. Nee, ich muss nicht pinkeln. Noch nicht.
Ach
ich weiß
so,
auch nicht, warum.
Ich dachte, das ist so.
Ich sehe ständig so aus, als wenn ich pinkeln müsste.
Das stimmt. Ich
habe auch mal, damals in Köln, habe ich mal einen Kölsch getrunken.
Ja.
Und bin dann nach einem Auto gefahren, weil Kölsch hat ja kaum Alkohol. Und da hat mich ein Polizist angehalten und gefragt, wie viel ich getrunken hätte. Ich sehe immer so aus. Also,
wobei, das ist Wann habe ich das schon mal geschafft, wo ich dann irgendwie, genau, dann egal, es ist eine langweilige Geschichte. Lass uns bei deiner, die ist besser und kürzer.
Genau. Also überhaupt fahren mit Alkohol, ne, das ist irgendwie...
Finde ich total doof, aber mit dem Kölsch kann man durchaus fahren.
Mit dem Kölsch kann man schon, auch zum Mars?
Oh!
Ob der Alkohol dabei hat? Ich meine, zum Fenster reinigen braucht dieser Mars-Roboter
wahrscheinlich. Er hat zumindest Atom dabei.
Atom, ja.
Ja, er hat einen Atomantrieb. Ja.
Ein Atomauto haben die auf dem
Mars geworfen. Ja, Curiosity ist atombetrieben.
Was heißt atombetrieben?
Die hält Kernkraft? 40 Jahre lang die,
Kernkraft,
die Batterie.
Ja, ja. Oder also so ein Kernkraftspaltbatterie, bla bla bla. Also wie bei den U-Booten halt, ne?
Gibt's das schon? Wie oft wurde Witz schon gemacht? Gibt's das schon als iPhone-Akku?
Das wäre super, ne?
Ich hätte ich auch gerne, ja.
Aber es gibt es ein bisschen.
Ich aber glaube, nicht strahlt, aber ohne, dafür hält mein Akku 3 Tage.
Ohne Scheiß, da würde Greenpeace voll einschreiten. Oder auf jeden Fall die Grünen würden dann irgendwie etc. aber ich hätte das gerne. Also.
Der Rollstuhl von Raul, da kann man auch sein iPhone dran aufladen.
Echt? Das ist cool, das ist echt cool. Das hätte ich auch so.
Er hat eine USB-Schnittstelle, meinst du?
Ja. Okay. Also hat er kürzlich geblockt.
Okay.
Und ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit auf der Republika gefragt, war Raul, hat er eine große Rolle gespielt oder hat er wirklich ein grandioses Interview gemacht und ein paar Sachen, eigener Vortrag. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kann man mit diesem Rollstuhl eigentlich auch sein iPhone aufladen? Und dann hat er es jetzt kürzlich geblockt und tatsächlich ist es so, wie ich es vermutet habe.
Wahrscheinlich wird er sich auf der nächsten Republika keinen Meter bewegen können.
Auf einmal ganz viele Freunde, ganz viele neue Freunde.
Ich hab jetzt die Möglichkeit, entweder fahre ich nach dort oder ich mache noch diesen Tweet.
So kann ich mal dein Telefon, aber dann schaffe ich es nicht mehr nach Hause. Egal!
Aber ob der atomgetrieben ist, der Rollstuhl von Raul, weiß ich zum Beispiel jetzt auch nicht.
Ich finde das immer...
Ich habe nur mitbekommen, dass jetzt hier bei Curiosity, was ja eigentlich ein schöner Name ist,
ja,
dass da irgendwie 48 Sprengstufen abgeworfen werden mussten vorher und das beschleunigt auf das und das Thema. Und
also die Landung, ne, die war echt krass, also weil ich finde das sowieso krass, also wie bei den Nerds momentan das Thema Raumfahrt gehandelt wird. Ne? Das gab es tatsächlich ein Live-Public Viewing in der Seabase, morgens um 7.
Okay.
Und es war voll.
Du warst da?
Ich war nicht da, nee.
Achso,
ich war nicht da.
Du hast dir berichten lassen.
Es war schlimmerweise dieses Wochenende, wo ich die ganze Zeit nur irgendwie an Geburtstag feiern waren, weil irgendwie alle meinten, an diesem Wochenende
Geburtstag haben zu müssen. Bist voll abgestürzt
und dann wolltest genau. Dachtest du, gibt's genau, das ist genau der Punkt, ne? Dieses Abstürzen, ja? Abstürzen war nämlich eben einfach nicht drin bei Curiosity. Ja. Normalerweise...
Das war ein kontrollierter Absturz, kann man so sagen.
Ja, ja, aber bei früher war es halt so, dass halt tatsächlich einfach irgendwie das Ding... einfach irgendwie so große irgendwie Airbags drumrum hatte und dann wurde es einfach Rams irgendwie in Mars reingeworfen und etc. Okay.
Das ist zu schwer, diesmal, das Scheißding, ne? Das wiegt ein paar Tonnen, glaube ich.
Es ist erstens ziemlich schwer, aber vor allem hatten sie ein sehr, sehr definiertes Ziel. Sie wollten nicht einfach irgendwo auf dem Mars landen, sondern genau in diesem einen Krater, der relativ klein war, weil sie sich dort halt relevante Daten erhofft haben. Und also sie hatten ziemlich genaue Dings und sie wollten außerdem nicht Staub aufwirbeln, wenn du auf dem Mars irgendwie Staub aufwirbelst, der legt sich nicht so schnell wieder. Mhm. Du hast halt nicht so hohe, du hast ja irgendwie, keine Ahnung, 0,5G oder 0,3G nur oder sowas.
Nee, ein bisschen mehr muss das schon sein.
Du hast auf jeden Fall nicht so viel Schwerkraft dort.
Ja.
Und deswegen, wenn du da irgendwie relevant Bilder machen willst, dann darfst du nicht so viel Staub aufwirbeln. Wenn du halt so ein Ding einfach so reinballerst, so, dann hast du halt echt einen Krater und dann hast du echt irgendwie Staub ohne Ende und so. Und da haben sie halt sich eine unfassbar komplexe Landeoperation ausgedacht. Ja, also erstmal
das Wort Skyhook fand ich sehr schön. So haben die das, glaube ich, genannt. Es gab eine Rakete, die sozusagen an Seilen diesen Rover nochmal für eine Weile gehalten hat und dann sozusagen abgelassen hat und dann weggeflogen ist, damit sie nicht darauf fällt.
Genau, also im Grunde genommen ging es erstmal los, dass sie halt erstmal einen Fallschirm geöffnet haben, um den Flug abzubremsen. Also der Mars hat ja keine richtige Atmosphäre, aber so ein bisschen bringt das schon was.
Irgendwas
und dann hatten sie dann Steuerungsdüsen. Hatten sie sozusagen so eine Stufe, die halt so Steuerungsdüsen hatte, die dann plötzlich angefangen hat, gegen Schub zu generieren. Aber dann nicht nur einfach irgendeinen Gegenschub, sondern halt wirklich so ein sich autonom ihr Ziel gefunden hat. Ja? Also sich dann halt auch richtig positioniert hat, dann in der Luft stehen geblieben ist, dort dann den Rover halt an Seilen abgesälzt hat auf dem Dings, ja. Dann haben sie die Seile abgesprengt. Den Sky Crane, genau.
Ich hatte den Chat so lange ausgeblendet, ja. Tut mir leid.
Und dann haben sie die Seile abgesprengt und dann hat diese Landebasis nochmal beschleunigt und ist irgendwo halt dann irgendwo gelandet und vermutlich den einzigen Marsmenschen erschlagen. Oh nein. Und dann so, wegen Leben auf dem Mars, ja, es gab eines, wir haben es getötet.
Wie so oft?
Ja, das ist meine Vermutung. Vermutlich wird irgendwie Murphy's Law wird, diese Sonde wird genau auf den Kopf des einzigen Marsmenschen.
Auf jericho.de gab es auch einen kleinen Eintrag über die Kameras, die das Ding an Bord hat. Die sind wohl auch ziemlich ausgefuchst. Also es gibt einmal Kameras, wo mit der die Hindernisse wahrnimmt. Das ist das erste Foto von so einer Billigkamera, die wohl Fischauge hat. Aber die hat nochmal so super hochauflösende, womit man auch HD-Filme machen kann und alle möglichen Filter drauf machen kann. Also die hat auch richtig tolle Kameras an Bord.
Heute habe ich gelesen, super Fotos. Dass die ersten Farbfotos jetzt so
die langsam rüberkommen. Irgendwann unterwegs, aber es dauert ein paar Tage, bis die alle da sind.
Aber wie viel haben sie? 40 Megabyte haben sie bis jetzt runtergeladen, glaube ich.
Das ist nicht viel.
Also ja.
Für einen iPhone-Restore reicht es auch.
Es gibt halt kein WLAN auf dem Markt.
Nee, das ist echt irgendwie. Und ich habe auch gehört, dass von der Telekom halt so ein Bandbreitenlimit dann wird sie gedrosselt.
Das ist das DSL-Code,
ist einfach nicht pünktlich. 200 MB, wenn sie auch gedrosselt. Das ist echt doof.
Alles hat pünktlich funktioniert, aber das DSL war einfach noch nicht da.
Das ist 3G-Empfang ist halt scheiße.
Wir haben geklingelt, aber sie haben nicht aufgemacht. Darum konnten wir ihren DSL anschauen.
Aber sie haben, glaube ich, noch eine Vodafone-SIM-Karte
zur Not. Aber wie immer, der Chat ist ernsthafter als wir.
Erstens
Hitzeschild, Eintritt in die Atmosphäre, Hitzeschild abspringen, Fallschirm öffnen, Fallschirm abspringen, Skycrane mit Schubdüsen abbremsen, Rover abseilen vom Skycrane und Skycrane wegfliegen, damit er nicht drauf fällt.
Das klingt und das so ist die ganze Zeit im Schwarzen noch abgelaufen.
Läuft.
Bevor die Information da ist? Also in dem Moment, in dem man...
Das war einfach komplett autonom.
Eine Stunde Zeitverzögerung.
Genau, und es war zu dem Zeitpunkt, zu dem sie sagen, okay, jetzt geht's in die Landelaufbahn, war schon alles gelaufen.
Genau.
Das war, das ist...
Ja.
Das macht mir ja so Angst bei so...
Und weißt du was, ne? Die Hardware, die sie da an Bord haben, ne, ist ein 200 Megahertz Prozessor mit irgendwie 256 Megabyte Arbeitsspeicher.
Wie heißt das Betriebssystem gleich? VMware? Nee, VMware nicht.
Wenn du auf die Heise-Meldung klickst, dann steht das da wahrscheinlich.
Ach, mit den Farbbildern, mit dem Betriebssystem.
Jedenfalls irgendwie, also so ein iPhone ist ungefähr so doppelt so geil wie das, was die dort anhat.
Ja, aber das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, weil...
Ja, die haben da ganz abgehangene Sachen, ja.
Die nehmen da ganz bewusst abgehangene Sachen und das ist eigentlich schon fast zu schnell für die. Die haben ja auch eine Zeit lang, haben die ja noch alte...
Also im Kontrollzentrum läuft noch Windows XP, hat irgendjemand beobachtet.
Bei meiner Mutter auch.
Siehst du mal, da hat deine Mutter was gemeinsam mit der NASA.
Meine Mutter.
Gleiche Ausstattung
wie die NASA. Meine Mutter und die NASA. Meine Mutter und die NASA.
Deine Mutter hat das gleiche Betriebssystem wie die NASA.
Ja. Ja, so ist das nämlich. Meine Mutter ist nun nicht mindestens so fortschrittlich wie die NASA. Ich glaube, die hat auch 200 Megahertz.
Scheiße, wie sind das jetzt für dieses Betriebssystem, was die da genommen haben? Irgendein Echtzeitbetriebssystem.
Also, da haben sie selbst geschrieben oder was? Oder nicht?
Nein, das ist eine Firma, die produziert das. Mein Vater, der Atomphysiker ist, was wir ja schon hatten, die entwickeln auch mit diesem Betriebssystem und der hatte dann auch immer so ein Mauspad, weil eigentlich alle Mars-Missionen werden von diesem Betriebssystem mit dem gemacht, weil das ist so ein Echtzeit-Unix, wo du halt sagen kannst, okay, ich brauche jetzt nochmal exakt in einer 0,0000 irgendwas Sekunden, brauche ich nochmal ein Feedback und bei diesem ganzen Multitasking-Scheiß, da kannst du ja nur sagen, ja, okay, ich sag dir vor einer halben Sekunde nochmal Bescheid, dass du irgendwas machen kannst und
hoffentlich haben die diesen Schaltsekunden-Bug nicht gehabt.
Genau, nee, deswegen sind sie jetzt ja auch abgestürzt. Ja, auf dem Mars gibt es ja keine Schaltsekunde. Auf dem Mars gibt es keine Schaltsekunde. Keine Ahnung. Ich weiß, aber die sind ja schon wegen...
Schon wieder.
Welche Nummer hast du jetzt gleich? Die 3, ne?
So. Hallo, ja.
Ah, müssen wir uns nochmal allein unterhalten.
Ja, eine ziemlich schwache Blase, würde ich sagen.
Ja, das ist ja der MS-Propulen. Das ist wirklich ein geflügeltes Wort geworden.
MS-Propulen.
Ein MS-Propulen. Das ist, das habe ich schon in anderen Podcasts gehört auf jeden Fall. Das ist so dieses, eine schwache Blase zu haben, das ist schon so ein Phänomen von dem. Ich gucke jetzt nochmal, was wir hier so an Themen nochmal auf der Liste haben. War nicht so wahnsinnig viel. Wir sind noch so ein paar.
Wir haben ja auch schon jetzt, glaube ich, 5 Stunden geredet, oder?
Ungefähr. Hm. 2,5 sind es.
Also hört eigentlich noch jemand zu?
Bestimmt. Hört noch jemand zu? Mal gucken. Wir können wir mal her. Vorsicht. Nee, doch nicht. Nee.
Hört keiner mehr zu.
100 Leute etwa.
Ah, 100 Leute.
100 Leute. Ach, jetzt wirst du. Guck mal hier. Das ist, jetzt kriegst du hier noch. Ach, hier ist das. Hier steht irgendwas von Betriebssystem. Ach nee, hier sieht man nur die Skycrane Curiosity. Ach Mann, ich will wissen, welches Betriebssystem die hatten. Aber ja, schon geil, so eine Marslandung. Also es ist, genau, das ist, das fällt mir wieder an hier. Rainer Wein heißt der auf Twitter, der ist ja Planetenforscher. Und der baut auch mit an so einer Mars, an irgendeiner Planetenmission mit. Und das ist ja die elende Scheiße daran. Der ist jetzt an einer Mission dran und wenn er Glück hat, dann wird die...
In 20 Jahren.
Genau. Also die wird dann abgeschossen in 15 Jahren und wenn er in Rente geht, dann wird die hoffentlich gelandet sein und wenn nicht, dann oh Mist. Und dann kannst du auch nichts mehr machen. Also dann
dauert ja auch ein paar Jahre, bis der am Mars ist, oder? Wie lange dauert die Fahrt dahin?
Ich weiß nicht, wie lange die jetzt gedauert hat, aber so 3-4 Jahre ist da, glaube ich, durchaus keine Seltenheit. Also das ist, dann fliegt das los und wenn dir danach einfällt, ach scheiße, Schraube vergessen, dann kannst du nur hoffen, dass es niemand auffällt. Also das ist,
bei den Russen passiert das, glaube ich, ab und zu, habe ich gehört. Da ist jetzt wieder irgendwas abgestürzt. Nur im Erdorbit auch. Also selbst das schaffen die Russen nicht. Aber dass die Amerikaner jetzt das geschafft haben,
aber waren die mal so gut
und so, ja.
Also ich habe ja nicht gerade geglaubt, dass das klappt. Ich habe ja gedacht, okay, ich wach morgen auf und ich lese die Nachricht davon, Curiosity, noch keine Signale, die Hoffnung ist noch nicht verloren, aber und dann sah ich erste Bilder, da war ich, oder hörte positive Nachrichten, da war ich sehr glücklich drüber. Ich finde das irgendwie ganz...
Was ich auch ganz faszinierend finde, Voyager ist ja, glaube ich, irgendwie gestartet, als ich geboren wurde oder so, irgendwie 70er Jahre oder
Voyager Anfang weiß ich gar nicht, wann das war.
80er oder so, aber wie groß dieses komische Universum oder nee, unser Sonnensystem ist, sieht man ja daran, dass sozusagen jetzt nach 10, 20, 26 Jahren das Ding...
Aus dem Sonnensystem ist die mittlerweile raus, oder?
Ich glaube schon, ja.
Aber ich kann mich noch daran erinnern, das ist gar nicht so lange her, als sozusagen die Grenze, die offizielle zum darüber hinaus, oh, was wird uns da erwarten, doch nicht etwa leerer Raum, dass die durchschritten worden ist und dass das erste Mal war, dass von Menschen geschaffen ist, irgendwas das Sonnensystem verlassen hat.
Ja.
Ja, das ist scheiße groß.
Nochmal die Specs, tatsächlich CPU 200 MHz, RAM 256, SSD 2 GB.
2 GB SSD?
Genau, iPhone-Specs dagegen 800 MHz.
Sag mal, welches Betriebssystem?
Das steht da nicht. Mythos 09 hat tatsächlich den Tweet rausgesucht, in dem das
gegen, ich probiere jetzt mal mein iPhone wird. Zum Mars fliegen. Nee, ist nichts bis zum Mars geflogen.
Scheiße, ne?
Aber ich habe mich auch nicht getraut, das so weit zu werfen.
Genau, muss ein bisschen Dollar werfen. Komm, ja, los, mach mal.
Ja, dann kommt ja das gleiche raus wie bei deinem iPhone. Du hast probiert dein iPhone.
Das ist eine geile Geschichte.
Das war eine gescheiterte Mars-Mission.
Ich werde so oft angesprochen. Das nächste Mal sage ich einfach so, ja, das war meine erste Mars-Mission. Hat nicht geklappt.
Kann man auf dem Mars eigentlich auch heiraten?
Ja, aber das wird in Deutschland nicht anerkannt.
Ja. Das ist die CSU dagegen. Ansonsten wäre das alles gar kein Problem mehr. Ach Mann. Ja, dann müssen wir...
Schönes Schlusswort, ne?
Wir haben jetzt irgendwie alle Themen durchgeackert, oder?
Ja, Themen sind alle.
Hast du noch irgendwas?
Nö.
Dann machen wir das hier zum Schluss.
Nochmal kurze, für die Live-Hörer vielleicht interessant. Ich werde jetzt definitiv gleich nochmal rüber in die Seabase fahren. Ich werde gleich nochmal pinkeln gehen. Und man kann meinen Urin dann...
mal dran schnüffeln.
Ich werde in der Seabase pinkeln gehen. Dort feiert jetzt Netzpolitik.org seinen, ich glaube, 8. Geburtstag.
Achter Geburtstag,
genau. Und da werde ich jetzt gleich hinfahren und vielleicht Max auch und vielleicht Felix auch.
Ich glaube nicht, aber...
Also ich glaube, das ist so für die Live-Hörer auch ganz interessant. Ich werde gleich schlafen gehen und...
Also da sind noch Plätze frei im Bett.
Das ist jetzt ist der 8. Geburtstag von...
von dem Kopfkissen.
Ich will so sagen, ich muss meine Kopfkissen feiern.
So, und ihr seid alle nicht eingeladen. Insofern,
na gut.
Ja, mal gucken. Also ich glaube aber eher nicht, dass ich da so mitkomme.
Na gut, dann machen wir das jetzt hier mal dicht.
Dann haben wir jetzt so 2,5 Stunden, das ist doch mehr.
Das ist doch total super. Für so ein Sommerloch haben wir das gut gefüllt, das Sommerloch, oder? Das
war, also
total.
Mit Felix Schwenzel ein Sommerloch zu füllen, ich meine...
Genau. Vielen Dank, Felix Schwenzel.
So groß kann das Sommerloch gar nicht sein, genau. Vielen Dank. Dann drücke ich jetzt mal hier auf Stopp und sage vorher noch Tschüss und Winke, Winke.
Und flattert schön.
Genau, schön flattern. Tschüss.
Tschüss.